endlich wieder Bundesliga. Heute eine ganz besondere Ausgabe, denn Tobias Escher und wie hieß der andere? Nielsens Kerl. Sind beide leider im Urlaub, unprofessionell wie sie sind, aber kein Problem. Wir wuppen das hier mit fantastischen Gästen und einer tollen Crew in einer ganz normalen Sendung.
Wieso freust du dich so über den zweiten Platz von Stuttgart?
Noah Platschko, meine Damen und Herren, ist am Start. Noah Platschko. Champions League. Ja. Okay, gejinxt. Nico Backspin, meine Damen und Herren. Nico Backspin. Mein Name ist Etienne Gade.
Kann ich mich als erstes vom Studio distanzieren?
Was? Ja. Was gibt's denn hier zu motzen?
Ich frag mich, wo hast du die alle her?
Tja. Sind das alles deine privaten?
Ja. Wirklich? Ich habe nämlich mal alle mitgebracht.
Ah, das war 12-mal das gleiche, oder nicht?
Welches Pokalfinale war das denn? Es gab doch 3.
Ja, das, wo wir gewonnen haben.
Ja, 2018.
Warum hast du es nicht an, ist die Frage.
Ja. Ich wollte euch nicht zu sehr erdrücken. Ich dachte eher subtil.
Du meinst von hinten, Bilderrahmen. Wer ist das hier alles?
Alle.
Das sind alle. Ist das Europapokal? Oder?
Das dürfte von vor 2 Jahren die Mannschaft gewesen sein.
Und wo hängt das sonst?
In meinem Studio.
Wie lange hast du gebraucht, bis du alle Unterschriften hattest?
Connections. Ich sage jetzt nicht mehr, hört auf, Lars, das ist GMI. Ist auch unterschrieben auf der Rückseite.
Stark. Stark. Mit dem alten Ran.
Mein Rebic-Trikot.
Bundesliga-Logo.
Das ist, glaube ich, das Rebic-Trikot.
Stark.
Nee, ich habe noch eine Rebic-Trikot.
Aber ich muss sagen, ich finde es an der Stelle ziemlich stark und konsequent, dass du es durchgezogen hast. Reden wir über die Eintracht.
Machen wir bestimmt. Aber erstmal, Nico, möchte ich sagen, schön, dass du da bist.
Nach langer Zeit.
Nach langer Zeit. Und viele haben gedacht, du kommst nicht mehr, weil Bremen ja einfach nicht gewinnt. Aber das stimmt.
Ich möchte mal wissen, wer diese Scheiße überhaupt
Das ist einfach statistisch nachgewiesen.
Nein, das ist statistisch. Das ist ein Mythos.
Zufall.
Ja, das ist ein Mythos.
Zufall.
Es gibt ja so viele Leute, die hier Statistiken
machen. Stonehenge ist ein Mythos. Was du machst, sind Fakten.
Das wirst du heute noch häufiger sagen, glaube ich. Das ist einfach falsch. Ich habe komplette Abstiegsjahre jede Woche hier gesessen und jede Niederlage wieder aufs Neue erzählt. Florian Kohfeldt ist der richtige Trainer für Werder Bremen.
Der hat übrigens.
Wolte Made wird Nationalspieler.
Kohfeldt hat kürzlich 5-mal am Stück verloren.
Ja.
In seinem Club.
Wo für wen ist?
KS Eupen?
Eupen, Belgien? Genau, Belgien.
Eupen. Aber wie lange noch ist die Frage?
Wolte Made ist übrigens Nationalspieler.
Von U21.
Scheißegal, der ist Nationalspieler.
Ja, wer U21, wer da alles schon Nationalspieler war. Okay,
aber also
erstmal schön, dass ihr da seid und wir nehmen uns heute die Zeit. Ich möchte direkt mal ein Disclaimer vorausschicken. Natürlich hat keiner von uns hier Tobias Eschers Expertise und die Zeit, die Nils Bohmhoff hat.
Das tut weh, oder Noah? Was machst du sonst?
Nein, Moment, ich lass mich mal ausreden. Du, was die Doppelsechs.
Da kommst du nicht raus, aus der Nummer.
Ja, natürlich, aber wir haben es versucht, so gut wie möglich zu ersetzen. Ich möchte einfach nur als Disclaimer sagen, wir werden nicht über jedes Spiel im Detail so sprechen können, wie wir das vielleicht sonst machen, weil wir dazu einfach vielleicht zu wenig Spiele gesehen haben. Trotzdem versuche ich heute eine faire Sendung auf die Beine zu stellen und wir fangen an mit der Eintracht.
Ich hab vor der Sendung schon gesagt, du übernimmst die Expertise von Tobi, ich die Gags von Nils und dann passt das.
Und was mach ich?
Wie immer einfach.
Ja, okay. Aber nee, wir machen es andersrum. Ich sitze hier auf deinem Platz. Das heißt, ich gucke jetzt mir desinteressiert 90 Minuten lang an, was hier passiert, bis wir über Werder reden, also Eintracht. Dann rante ich 10 Minuten los und dann bin ich wieder desinteressiert. Du versuchst das Ganze einigermaßen im Griff zu behalten, damit es nicht komplett ausartet. Und du bist für die Expertise von Tobias Escher hier.
Mit Moment. Dem Druck komme ich nicht klar.
So, Leute, lasst uns mal hier wieder jetzt geordnet anfangen. So würde Nils das auch sagen. Wo ist denn die Agenda? Hat Leo die mir geschickt? Mal gucken, was wir denn heute...
Reden wir über die Eintracht.
Was hat er denn geschickt? So, hier sehen wir die Agenda. Auf Punkt 1. Heute mal nur geile Clubs. A, wie geil geht's der Eintracht? B, wie geil ist der VfB? In Klammern ohne Gyrassi. Und C, wann wird Werder geil? Das sind hier die ersten 3 Punkte. Dann fangen wir doch direkt mal an, wenn Leo mir das hier so vorgibt. Und wir fangen an mit dem Auswärtssieg von der Eintracht mit einem 3-1 in Hoffenheim. Ich kann nur sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich doch sehr überrascht. Auch die Art und Weise, wie das stattgefunden hat. Zum einen muss man sagen, Götze war wieder nicht dabei. Der ist zum zweiten Mal Vater geworden. Kurioserweise aber schon seit 2 Wochen. Also der ist nicht seit 2 Wochen Vater geworden, sondern vor 2 Wochen wurde das Kind schon erwartet. Deshalb hat er schon gefehlt. Und es hat aber offensichtlich so lange gedauert, sodass er 2 Bundesligaspiele verloren hat. Mhm. Ich mag das Kind jetzt schon nicht.
Wie heißt es denn?
Weißt du? Ist eine Sie. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Alles Gute an Mario Götze. Hier. Mario Götze. Aber umso erstaunlicher dann, wie gut die Eintracht gespielt hat. Auch Kevin Trapp kam von der Länderspielpause angeschlagen zurück, konnte nicht spielen. Ersatztorhüter Gral dafür im Tor. Jetzt muss man sagen, Gral hat insgesamt, glaube ich, 14 Bundesligaspiele gemacht.
12 für Hoffenheim.
12 davon für Hoffenheim. Und auch das war natürlich so ein bisschen großes Fragezeichen, inwiefern Jens Gral da als Rückhalt gelten kann. Aber er hat unter anderem seine Sache sehr gut gemacht, finde ich, hat Trapp gut vertreten. Und auch ansonsten war die Eintracht blendend aufgelegt, hat meiner Meinung nach auch verdient auswärts gewonnen, hat ja mittlerweile mit den Bayern, glaube ich, die beste Abwehr in der Liga. Und hat auch gegen Hoffenheim extrem wenig zugelassen. Man muss sagen, Hoffenheim auch stark ersatzgeschwächt. Auch viele Spieler, die da ausgefallen sind. Aber die Eintracht kam ja aus so einer Situation heraus, so der Kritik, wo man gesagt hat, ja, so richtig angekommen sind sie noch nicht in der Saison. Es ist noch nicht so der geile Fußball, den man sich irgendwie, den man jahrelang irgendwie auch erwartet hat, vielleicht ein Stück weit. So Minimalfußball, wenig geschossene Tore, zwar auch wenig Gefangene, aber gerade offensiv hat man immer gesagt, da fehlt der Stürmer. Und was das, man muss sich jetzt also im Umfeld ja irgendwie bis Winter kommen, bis man dann sich verstärken kann im Sturm. Und Hoffenheim, die ja top in die Saison gestartet sind, mit nur mal zum Vergleich, die Eintracht hat 9-6 Tore, Hoffenheim hat 17-14, also deutlich mehr Action.
Ja. Ich meine, zumindest auf dem Papier. War das nicht sogar das erste Spiel für die Eintracht, wo sie mehr als 2 Tore geschossen haben überhaupt?
Nee, letzte Woche hatten sie schon.
Vor der Länderspielpause? Nee, es war doch nur ein 2-0 gegen Heidenheim.
Gegen Heim, ja. Achso, du meinst mehr als 2?
Mehr als 2.
Ja, 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 ja. Also gut, dann war es das erste, ja.
Ja.
Und der erste Auswärtssieg
seit Ewigkeit.
Ja, seit, glaube ich, einem Jahr, ja, oder noch so, ja. Also schon ein krasser Befreiungsschlag. Und ja, zum Spiel selber kann man sagen, man hat eigentlich nicht gemerkt, dass Götze gefehlt hat, finde ich. Denn gerade offensiv lief es deutlich besser bei der Eintracht. Marmoush war super aufgelegt da vorne als einzelne Spitze. Es gab tolle Kombinationsspiele auch. Ansgar Knauf hat sich hat seine, sag ich mal, aufsteigende Form der letzten Spiele bestätigt, Startelf-Einsatz bekommen und hat ordentlich für Wirbel gesorgt. Skiri, gutes Spiel, die Verteidigung sowieso, also gerade Pacho, Koch und Tuta, momentan ein sehr, sehr stabiles Abwehrbollwerk. Und dann muss ich sagen, was mir gefallen hat, wo ich meinen Augen kaum getraut habe, ist das Kombinationsspiel. Egal, ob die hinten gepresst wurden, wie die sich da rauskombiniert haben. Das waren dauernd so Sachen, wo ich sage, das habe ich alles schon mal gesehen, aber dann kamen diese Bälle nicht an. Mhm. Also ne, diese Versuche, das Spiel mit Ballbesitz, Fußball, sich hinten raus zu kombinieren bis zum Strafraum, die Versuche habe ich schon oft gesehen. Aber dieses Mal war es so ein Spiel, und ihr kennt das von euren Vereinen auch, aus irgendeinem Grund kommt jeder Pass an. Und manchmal kommt jeder Pass, geht einen halben Meter daneben oder 2 Zentimeter daneben und es kommt noch ein Fuß dazwischen und so. Und diesmal hat einfach wirklich alles geklappt und dadurch gab es einen geilen Flow und schöne Tore. Und Hoffenheim hatte wenig dagegen zu setzen, hatte in der ersten Halbzeit 2 Chancen. Und dann kam natürlich das 3-1 kurz vor der Pause. Das war natürlich ein absoluter Nackenschlag für die TSG. Und dann hat dann die Eintracht natürlich in der zweiten Halbzeit das auch gut wegverteidigt und den Sieg nach Hause gefahren und hält jetzt zumindest Anschluss, wenn wir mal auf die Tabelle gucken, an die Spitzengruppe, was natürlich sehr wichtig war, mit einem direkten Konkurrenten. Da sehen wir halt Hoffenheim 2 Punkte noch vor der Eintracht. Aber wir sehen hier mit diesem minimalistischen Torverhältnis der Eintracht 9 geschossene Tore, aber auch nur 6 gefangene, 1 Niederlage. Also die Eintracht ist extrem schwer zu besiegen.
Ist lustig, wie sich das so von vor 2-3 Wochen, wo sie noch ein paar Plätze weiter unten nach einer echt durchwachsenen und muss man schon langsam über einen Trainer reden und funktioniert das alles und wie schlimm war dieser Fehler, kein Ersatz für Kolumani zu haben, so sich das jetzt auf einmal wieder anfühlt, okay, die Eintracht ist dran und können im Konzert mitspielen auf einmal.
Also ich weiß jetzt nicht, klar, Mamouche hat in der Spitze gespielt, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so als dauerhafte Lösung dann siehst, weil...
Naja, bis zum Winter halt.
Genau,
Winter.
Ja, eben, so, und ich glaube, also das, was ja alle so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du da Infos hast, aber eigentlich hätte man ja mit Lucas Alario so ein Neuner, ich meine, der bei Leverkusen auch gezeigt hat, dass der kicken kann.
Nee,
so,
der will nicht mehr.
Aber irgendwie, also ich habe dann auch Geschichten gehört, dass der in Frankfurt irgendwo an bestimmten Orten rumlungert, wo er eigentlich nicht rumlungern sollte.
Hast du denn da für Geschichten gehört?
Sage ich nichts weiter zu, aber
das ist... Rotlichtviertel oder was?
Nein, um Gottes Willen.
Bahnhofsviertel.
Ja, Bahnhofsviertel Frankfurt.
Im Lego-Store oder was?
Ich kenne mich in Frankfurt nicht so gut aus.
Nein, aber Lucas Alario, wie gesagt, wäre...
Jetzt hast du hier Gerüchte gestreut. Wäre auf dem Papier eigentlich so ein Stürmer, der Eintracht helfen könnte. Und
er will nicht,
weil er ist wohl nicht fit, ne? Er ist nicht in Form und ist wie oft war er im Kader überhaupt in dieser Saison?
Gar nicht, glaube ich.
Gar nicht mehr.
Oder ich meine, es ist natürlich auch eine schwierige, also ich will ihn nicht in Schutz nehmen, aber man muss ganz klar sagen, Alario sollte aussortiert werden. Da hat die Eintracht auch kein Geheimnis gemacht, die wollten den eigentlich auch verkaufen, dann hat er sich verletzt, deshalb ist der Verkauf nicht zustande gekommen. Er hat schon unter Glasner keine Rolle mehr gespielt. Ja. Und das ist natürlich schwierig, so einem Spieler einerseits zu signalisieren, ey, wir brauchen dich nicht mehr und dann, wir brauchen dich doch noch. Natürlich kann man sagen, der ist Profi, der kriegt sein Geld, der soll dann abliefern, aber ja, er war dann verletzt und hat jetzt auch dann im Testspiel Grottoid, da wurde er mal in die Startelf gestellt, im Testspiel hat er auch Grottoid gespielt und er hat einfach keinen Bock mehr, das sieht man und ich denke, das Missverständnis kann man zu den Akten legen, dann lieber auf junge, entwicklungsfähige Stürmer setzen wie Nacho Ferri oder Futkeo oder so aus der eigenen Jugend, die Potenzial mitbringen, die Leidenschaft mitbringen, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber da macht's ja jetzt auch keinen Sinn. Ich denke, man muss gucken, dass man ihn von der Payroll kriegt, weil Alario ist noch ein Topverdiener bei der Eintracht. Das darf man nicht vergessen. Also der muss auch Platz machen dann für andere Spieler, aber muss man mal gucken, wer den kauft. Vielleicht gab, glaube ich, im Winter gab es Gerüchte für Saudi-Arabien, irgendwas.
Immer eine gute Adresse.
Glück habt, kriegt ihr da noch.
Auch eine recht legitime mittlerweile. Eine
gute siebenstellige Summe.
Ja, mal gucken. 7- bis 9-stellig.
Deshalb will ich mich jetzt öffentlich nicht zu negativ äußern, weil vielleicht guckt der saudische Prinz hier zu und sagt dir, Halram, hast du gesehen? Ja, hast Alario. Den kaufen wir nicht.
Ja, vor allen Dingen, weil man darf ja nicht unterschätzen, wie gewichtig dein Wort ist, was Transfers da
einfach absolut, gerade im Nahen Osten.
Ja, genau.
Warst du nicht erst letzte Woche beim saudischen Prinz für eine Audienz?
Ich war jetzt beim UFC. Ja. Habe ich neben De Bruyne gesehen, habt ihr UFC geguckt?
Natürlich.
Ja, klar.
Ihr guckt beide nicht UFC. Okay, und da saß De Bruyne direkt. Es war ein lustiges Bild, weil überall die Scheichs
mit so weißen... Oder?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren da die ganzen Scheichs mit ihren weißen, wie heißt das?
Ach so, und jetzt kommt der Witz Tab. Und die Bräune mit seinen
weißen. Nee, und
Tab heißt es, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall saßen die da so alle und in der Mitte so ein kleiner Junge mit Sommersprossen, so ein Strich.
Wo war das denn?
Hä, ist da hinten im Hintergrund, ist das nicht die Bräune? Das war in Abu Dhabi, glaube ich.
Okay.
Ja, egal. Also zurück zum Spiel. Eintracht holt 3 Punkte. Behält Anschluss in der Tabelle, 7. Platz. Ich finde, das ist ein guter Saisonstart für die Eintracht. Sie sind in der Europa Conference League noch dabei, sie sind im DFB-Pokal noch dabei. Sie halten Anschluss an die oberen Plätze. Und man muss mal ganz klar sagen, dass bei diesem Umbruch, dass ein neuer, unerfahrener Bundesliga-Trainer quasi ohne wirklichen Mittelstürmer, finde ich, das kann sich durchaus jetzt sehen lassen. Aber es ist noch zu früh, was willst du denn?
Ich will das, nachdem du fertig bist, hatte ich eine Frage. Wie glücklich bist du mit dem Trainer?
Ich finde den nicht schlecht, den Dino Topmöller.
Was, wenn du deinen Eddie von vor 5 Wochen fragst, wie fand der den Trainer? Der wollte ihn wahrscheinlich schon über den Hof jagen, ne?
Ich finde Dino Topmöller, ich habe immer eigentlich Dino Topmöller in Schutz genommen, weil ich finde, dass ihn am wenigsten die Schuld trifft. Wenn, dann hätte sich meine Kritik Richtung Markus Krösche getan, weil ich finde, dass. Also ich mag, dass er auch den jungen Leuten eine Chance gibt, dass er auch immer wieder Spieler aufstellt wie ein Hauge, dass er einen Ebimbe einen Denkzettel verpasst hat, wenn er nicht
spielt. Wurde wieder eingewechselt, ne?
Ja, und war aber neulich war der, ja, hatte eine Riesenchance vergeben, aber er hatte ja dann Ebimbe auch aussortiert, einmal nicht im Kader gehabt und so weiter. Und da finde ich halt schon, da sieht man, obwohl er ein junger Trainer ist, dass er durchaus auch in der Lage ist, eine klare Linie zu verfolgen. Und ich sehe jetzt mittlerweile so eine Handschrift, die habe ich am Anfang noch so ein bisschen vermisst, so ein bisschen das, was will er eigentlich spielen lassen und so, das sieht man jetzt immer mehr. Aber ich habe nichts gegen Dino Topmöller. Also ich glaube schon, dass er sich gut entwickeln kann.
Ich finde es halt spannend, weil es ist ja irgendwie eine komplett runderneuerte Mannschaft. Ich glaube, jetzt waren nur 6 irgendwie Neuzugänge in der Startelf, aber es gab ja auch schon Spiele, da waren irgendwie 8 Neuzugänge mit drin. Und ich finde es auch sehr spannend, halt zu sehen, okay, du hast im zentralen Mittelfeld mit Larsson und Skiri einfach 2 neue Leute, was halt einfach in Stuttgart merkt man das gerade, was einfach eine eminent wichtige Position ist, ne, dass du da sowohl defensiv als auch offensiv irgendwo eine Absicherung hast, aber auch irgendwie Spieler hast, die das nach vorne antreiben. Larsson jetzt in der, was war das? Gegen Heidenheim hat er, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch Skiri jetzt scheint so ein bisschen aufzublühen, weil der wirkte auf mich so, okay, so wie er in Köln aufgeblüht ist, so ganz hat das in Frankfurt noch nicht funktioniert. Und ja, eben bei dem Kombinationsfußball jetzt auch Buta, der sich dann da irgendwie wunderschönen vorletzten Pass gegeben, glaube ich, von 2-1. Also wenn sich das so fügt wie bei diesen Toren, bei diesem Kombinationsfußball, dann ist da natürlich wahnsinnig viel Potenzial drin. Plus natürlich den Punkt, ey, die Eintracht hat ja schon den Anspruch, eben irgendwie zu überwintern in Europa. Also auch wenn man jetzt relativ unglücklich in Saloniki, glaube ich, war es, kurz vor Ende noch verloren hat, ja, musst du da die Gruppe gewinnen und dann kannst du halt weiterhin auf 3 Hochzeiten. Plus, du hast die Transferperiode, wo du dich dann eben noch verstärken kannst. Ich glaube, Krösche meinte, man will sogar 2 Stürmer holen, irgendwie einen Mittelstürmer und dann noch.
Ja, das hängt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Personalie Alario.
Okay.
Also ja, es sollen wahrscheinlich 2, meinst einer, du? Der sofort hilft und einer, der vielleicht ein bisschen auf Perspektive.
Ali Akman übt. Kommt zurück.
Aber bei 100 Millionen müssen sie jetzt anfangen, was wollen sie denn kaufen? Was sagt denn das Forum? Wer ist denn auf
der Liste? Pavlidis wird gehandelt, Gift Orban gilt so. Ich glaube, es gab sogar ein Timo Werner-Gerücht, aber da sind die Eintracht-Fans natürlich direkt auf die Barrikaden gegangen. Das kannst du eigentlich nicht vermitteln.
Leute aus Leipzig, die nimmt man in Frankfurt nicht.
Ist auch nicht der Stürmertyp, den die Eintracht braucht, ne? Also, muss man ganz klar sagen. Vielleicht zaubern sie auch noch jemanden aus dem Hut, den man nicht kennt.
Nee, ich habe einen Vorschlag.
Gyrassi ist, glaube ich, raus aus dem Erschwinglichkeitsfenster.
Vorschlag. Ja. Wieso, der hat doch eine festgeschriebene Klausel.
Pass auf, Leverkusen performt weiter über, die merken aber, es gibt einfach keinen Platz für Schick oder Loschek.
Ja, Patrick Schick hat Leverkusen schon gesagt, wollen sie nicht.
War das schon im Sommer?
Ja. Nee, das war jetzt gerade. Patrick Schick wurde wohl schon angefragt.
Okay.
Aber die wissen auch, dass Boniface im Afrika-Cup sein wird und das macht dann schon Sinn, dass man Patrick Schick da irgendwie, und der rechnet sich halt auch Chancen aus, dann da wieder zu spielen. Mhm. Also, die werden auf jeden Fall sich verstärken. Das denke ich schon, und dann muss man mal gucken. Aber ich bin bislang einigermaßen zufrieden. Und ja.
Aber das Gute ist, du bist einigermaßen zufrieden, dass der Typ hier nicht die ganze Zeit im Kreis grenzt und uns die ganze Zeit irgendwie scheiße.
Ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Von der einen Übermannschaft, Eintracht Frankfurt, die Überraschung der Saison. Kurz Pause für Spannung. Kommen wir jetzt zur anderen Überraschungsmannschaft. Die Mannschaft, die fast in der zweiten Liga gestanden hätte, wenn sie nicht in der Relegation auf den HSV getroffen hätte.
Das war ja Fallobst für uns.
Ja.
Die haben ja rasiert.
Und ich zitiere an der Stelle Nils, wie er es immer sagt, wenn wir vom VfB Stuttgart reden. Ich habe damals die Relegation gesehen von Stuttgart und ich habe damals schon gewusst, dass das kein normaler Absteiger ist, dass da unheimliches Potenzial schlummert, und mich überrascht es überhaupt nicht, dass Stuttgart jetzt auf Platz 2 der Tabelle ist.
Weißt du, was mich am meisten
Ein Punkt hinter der meistgehypten Mannschaft der Liga, Leverkusen. Moment, bevor du anfängst, ein paar Statistiken. 7 Siege. So viel wie die gesamte letzte Saison. 1 Niederlage, 25:8 Tore plus 17 in der Tordifferenz, 21 Punkte von 24 möglichen. Den Top-Torschützenkönig, der so viele Tore.
Torschützen, noch kein Torschützen.
Den Torschützen, der so viele Tore fast schon geschossen hat, wie der Torschützenkönig, Niklas Füllkrug, letzte Saison.
Das finde ich übrigens auch geil, dass alle immer sagen, Füllkrug war Torschützenkönig, dabei ist ein Nkunku auch Torschützenkönig.
Ja. Nein, ist er nicht. Füllkrug ist Torschützenkönig.
Okay, alles klar.
Nkunku hat noch ein Torgeschenk gekriegt. Füllkrug ist Torschützenkönig.
Alright. Was, lieber Noah, und jetzt haben wir dich endlich mal hier aus der Ferne.
Ja.
Ihr habt noch kurz vor Saisonbeginn, habt ihr noch den Endo auf die Insel verkauft. Ihr habt Mavropanos verkauft. Ihr habt Sosa verkauft.
Ja.
Drei eurer, sag ich mal, größten Stars. Mhm. Und es läuft so gut wie noch nie. Was ist denn da los in Stuttgart?
Ja, ich weiß auch da nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Aber ich möchte so ein bisschen das Feld von hinten aufrollen. Weil wurde natürlich hier in der Sendung auch immer so ein bisschen über ein paar Dinge gesprochen. Es hieß auch schon, ich habe gelesen, der Noah soll bloß nicht kommen. Der macht doch eh wieder alles madig. Weil ich ja immer hier sitze und oder gesessen
bei
habe.
Bei Real Talk, die letzten fünf Male hast du rumgejammert, dass beim VfB alles Kacke ist.
Moment, jetzt schau mal, Fakten. Der VfB Stuttgart hat in zwei Saisons hintereinander 33 Punkte geholt. Zweimal hintereinander. Einmal sind sie 15. geworden, dank eines Last-Minute-Tores von Endo. Und einmal sind sie in der Relegation gewesen.
Am großen HSV.
Und wir reden wir reden vom VfB Stuttgart, wir reden nicht von Heidenheim, Bochum, Fürth. Es hat ja Gründe, warum ich das Ganze so negativ gesehen habe. Die Mannschaft hat eben keinen tollen Fußball gespielt und war einfach bis zum Ende im Abstiegssumpf. Wir waren letztes Jahr am 26. Spieltag, es war übrigens eine 0-3-Pleite bei Union Berlin und das letzte Spiel von Bruno Labbadia, Tabellen 18. Wie soll man in einer Saison oder in einer Situation, in der man so mit dem Rücken zur Wand steht, drei Trainer verschlissen, Matarazzo nach 1000 Tagen im Amt weg, Michi Wimmer irgendwie vom Hof gejagt, Mislintat geht währenddessen auch noch und dann kommt Labbadia, der einen einzigen Sieg gegen Köln holt. Wie soll man denn da euphorisch sein? Und
aber jetzt sei mal ehrlich.
Ja.
Hast du eine Antwort auf die Frage, warum es jetzt läuft? Kannst du es an einem Satz sagen?
Ich habe mir diese Frage. Also ganz simpel gesprochen, das ist jetzt ein bisschen populistisch, die haben Passen geübt.
Ach komm.
Wie gesagt, das ist die einfache
Erklärung. Das ist deine Antwort. Die haben Passen geübt.
Ja, die haben Passen geübt. Die haben unter Hoeneß Passen geübt. Moment, wir reden noch über ganz viele Dinge. Wir können da
entspannt. Ich schicke das kurz Ralle, dass der das weitergibt an Dino.
Passen üben. Warte mal, ich schreib's kurz Ole.
Ja, einfach passen, mal ganz kurz passen.
Ich schreib Sebastian, er soll weit, bitte
passen, weiter. Noch mehr.
Eine halbe Stunde mehr passen üben als alle anderen.
Passen, Sebastian.
Mehr passen als
passen. Ja. Immer passen. Nein. Plus eins.
Also, aber komm mal jetzt, nimm den Raum. Also, die gehören die nächsten 20 Minuten. Sag uns mal, wie zur Hölle, weil es interessiert mich ja für einen Freund.
Ja.
Wie man mit so einem Dreckstruppe Zweiter wird.
Also, es gibt verschiedene Faktoren, warum es aktuell läuft. Erstmal, ich bin natürlich selbst überrascht, aber deswegen sind wir ja auch die Überraschungsmannschaft. Ich glaube, es gibt wenige, die gesagt hätten, nach 8 Spieltagen Stuttgart ist Zweiter. Ne, selbst die größten Optimisten hätten es erstmal nicht für möglich gehalten. Es gibt schon viele Punkte, über die wir gesprochen haben oder über die ihr gesprochen habt, die elementar dafür sind, dass es bei Stuttgart gerade so gut läuft. Zum einen hast du einen treffsicheren Torjäger mit Gerassi, der in der absoluten Top-Verfassung ist, / war, fällt jetzt aus. Deswegen müssen wir gucken, was passiert. Aber selbst da gibt es aktuell mit Dennis Undaff einen Ersatz, der, wenn er reinkommt, auch performt. Toller Stürmer, aktuell nur ausgeliehen von Brighton, aber...
Kurze Frage zu Gyrassi. Es sah aus nach einem Muskelfaserriss oder irgendwas.
Ja,
schon ein paar Wochen,
Es wurde nicht konkret gesagt, es hieß einige Wochen. Ich habe gelesen, er verpasst sowohl das Heimspiel gegen Hoffenheim, das Pokalspiel zu Hause gegen Union und das Auswärtsspiel in Heidenheim, sind jetzt Gegner... Da könnte man es verkraften. Dann am 11. November wäre vor der Länderspielpause Dortmund. Da hoffe ich, dass er gegen Dortmund wieder da ist.
Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass sie ihm die Länderspielpause geben zur Genesung. Ne?
So, das ist halt so das Ding. Ich meine, das Problem ist ein bisschen bei Stuttgart, man hatte einen großgewachsenen Stürmer als Backup. Das war Luca Pfeiffer. Der wurde wieder zurück an Darmstadt gegeben. Ich war kein Pfeiffer-Fan. Ich habe auch von Anfang an gesagt, so, ey, ist okay, der hat irgendwie nicht funktioniert, nicht so richtig reingepasst. Ist auch ein bisschen stachsig unterwegs gewesen, hat wirklich nie einen großen Impact gehabt. Von dem her fand ich das okay. Aber Gyrassi wird jetzt ein paar Spiele ausfallen. Das ist natürlich eine große Schwächung. Ich meine, worüber reden wir hier? 14 Tore nach 8 Spielen, das hat es so in der Form noch nicht gegeben. Der Mann ist in einer unglaublichen Verfassung. Und auch hier noch mal kurz eine kleine Lanze brechen, wenn wir irgendwie auf die vergangene Saison gucken. Als Bruno Labbadia Trainer war, hat Gyrassi verletzt gefehlt. So, ich will Bruno Labbadia nicht in Schutz nehmen, aber ich finde, er hat auch falsche Entscheidungen getroffen. Anton auf rechts, Silas im Sturm. Aber in dieser Phase hat Guirassy eben einfach gefehlt. Und Guirassy war letzte Saison schon eigentlich gut dabei, hat ein paar Tore gemacht. Aber wenn du in einer verunsicherten Mannschaft spielst, die insgesamt 4 Trainer haben, ja, natürlich bist du dann auch nicht so erfolgreich und schießt nicht so viele Tore. Plus, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, warum es bei Stuttgart so gut läuft. Ich habe das Passspiel angesprochen, aber du brauchst natürlich auch Spieler, die passen können und die Bälle annehmen können und die aufdrehen können. Und für dieses Spielsystem ist eben ein Spieler elementar, und das ist Neuzugang Angelo Stiller. Hoeneß kannte Stiller von Bayern 2, er kannte ihn aus Hoffenheim. So, Stiller bringt einfach eine unfassbare Qualität am Ball mit. Also er dreht sich im Mittelfeld immer in die richtigen Momente. Er ist auch kaum vom Ball zu trennen. Er passt nach links, passt nach rechts, nach vorne, nach hinten. Das ist alles Hand und Fuß. Karazor auch defensiv ein wichtiger Faktor.
Aber Moment, da war ja Endo auch nicht schlecht.
Ja, genau, aber Endo ist jetzt halt weg und Stiller ist jetzt...
Nee, aber es erklärt ja nicht, wo dieser Leistungssprung dann herkommt.
Naja gut, ich meine...
Da will ich daher auch einen schönen Punkt dabei hinaus, deswegen lass ich das erstmal erklären.
Du, klar, ich meine, als ich gehört habe, Sosa, Endo und Mavropanos sind weg, hätte ich auch nicht gedacht, dass die Mannschaft das so gut auffängt. Aber Hoeneß hat es eben geschafft, eine Stabilität reinzubringen. Er hat rechts Wagnumann fällt ja aktuell auch aus, aber da spielt normalerweise Stenzel. Jetzt hat Rouault da gespielt. Sie spielen meistens mit einer Viererkette und 2 Sechsern. Tobi hat es ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon an der Taktiktafel so ein bisschen erklärt. Nübel, dritter Faktor, neuer Torwart, einfach super Upgrade zu Bredlow und Müller, die beide einfach mehr oder weniger fast in jedem oder jedem zweiten Spiel mit einem Patzer für ein Gegentor verantwortlich waren. Auch wenn Bredlow, muss man fairerweise sagen, Bredlow und Müller in der Relegation auch ihren Dienst geleistet haben, will ich gar nicht absprechen. Aber Nübel ist einfach ein ganz, ganz sicherer Rückhalt. So. Und er, wie gesagt, wartet, bis er angelaufen wird. Und dann baut Stuttgart eben von hinten sein Spiel auf. Dann hast du eben sehr viel ballsichere Spieler. Enzo Milo, auch so ein Faktor. Der hat unter Labbadia gar keine Rolle gespielt. Dann kam Hoeneß. Zack, erstes Spiel im DFB-Pokal, auswärts beim ersten FC Nürnberg, macht gleich sein erstes Tor. Auch wahnsinnig ballsicher, wurde für seine starken Leistungen jetzt auch von Thierry Henry, dem U21-Nationaltrainer Frankreichs, nominiert. War also auf Länderspielreise. Ja, und dann hast du eben auch einen Chris Führig, der auch noch mal einen Sprung gemacht hat und einfach ein wahnsinniges Selbstbewusstsein hat.
Ich glaube, ist ein ganz wichtiger Faktor, dieses Selbstvertrauen, natürlich, dass dir auch Siege bringen. Das siehst du auch an einem Guirassy zum Beispiel. Wenn du erstmal triffst, wenn du auch gerade als Stuttgart natürlich mehr Punkte hast, als du eigentlich, also wenn du weit überm Soll bist sozusagen, dann gibt einem das natürlich auch eine gewisse Ruhe, als wenn du ständig im Abstiegskampf unterwegs bist und nach unten schielen musst. Und Stuttgart kann jetzt relativ befreit ausspielen. Ja. Also sie werden wahrscheinlich, also ohne sich jetzt zu weit aus dem Fenster zu nehmen, im Abstiegskampf nicht mehr viel zu tun haben diese Saison. Ja. Und dann spielt es sich ruhiger. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, das habe ich auch bei den Jubeln im Spiel, und lass uns auch gleich mal über das Spiel dann reden, was mir auch aufgefallen ist gegen Union, ist so diese mannschaftliche Geschlossenheit, die da so ein bisschen rüberkommt. Also da gab es auch diese eine Szene, wo Guirassy schon verletzt ausgewechselt wurde und aber beim 3-0 da aufgesprungen ist, als ob er gerade den DFB-Pokal gewonnen hätte. Ja. Und
hoffentlich hat er sich da nicht noch
stärker verletzt. Aber es spricht ja für ihn auch. Ja. Du hast gesehen, die ganze Bank geht mit und so weiter, und es wirkt auch, wie die jubeln, wie die füreinander spielen und so. Es wirkt sehr mannschaftlich geschlossen.
Du, ich meine, es ist eben absurd. Ich habe vorher kurz dieses 0-3 unter Labbadia bei Union angesprochen. Ich meine, dieses Duell der Gegensätze, also letztes Jahr das Duell der Gegensätze, Union Berlin an der Schwelle zur Champions League, gewinnt 13-0 gegen Stuttgart, träumt von der Königsklasse, am Ende haben sie es geschafft, Stuttgart vor dem Abstieg, spielt Relegation. Dieses Jahr, ich meine, wir waren die Mannschaft, die mit 5 Bundesliga-Ligasiegen am Stück nach Berlin gefahren sind, Union Berlin, über die wir gleich auch noch mal ausführlicher sprechen sollten, 5 Niederlagen am Stück. So, und ich als Pessimist denke natürlich so, okay, bestimmt reißt jetzt irgendwie die Serie. Wobei, das gebe ich auch ehrlicherweise zu, ich habe dieses Mal nicht so gedacht, jetzt gibt's da eine Pleite, sondern nee, ich dachte mir, ey, wir sind in einer guten Verfassung. Union Berlin macht gerade auch eine schwere Phase durch. Und ja, um jetzt auf dieses Spiel zu kommen, also Stuttgart hat einen recht guten Start erwischt, hat eben viel Ballbesitz gehabt und Union, ja, das war einfach auch von der Aufstellung, ich will jetzt nicht sagen vercoacht, aber die haben halt überhaupt kein großes Pressing gespielt und für eine Mannschaft wie Stuttgart, die eben unter Hoeneß sehr viel den Ball haben will, war das halt super geil, weil du konntest dir ein bisschen Selbstbewusstsein holen mit den Pässen, ein bisschen reinspielen so und dann einfach zack schnell durch die Mitte, auch mal den Risikopass nach vorne und dann eben mit Tempo versuchen nach vorne zu kommen, dann Guirassy als Anspielstation, der das 1-0 auch mit eingeleitet hat, dann nach außen gepasst und dann eine butterweiche Flanke von Roux. Zack, 1-0.
Aber das war natürlich auch katastrophal verteidigt von Union, wo man sich zu Recht, finde ich, auch mal die Frage stellen muss. Also es war schön gemacht von Guirassy, keine Frage. Aber da ist ja auch keiner mitgegangen. Und da fragt man sich halt schon bei diesem 1-0, okay, ihr habt schon mitgekriegt, dass der Typ 13 Tore irgendwie gerade geschossen hat. Und ihr lasst den einfach komplett mehr oder weniger von der Mittellinie den Ball annehmen, nach außen passen und auch noch komplett diese, weiß ich nicht, 30 Meter bis zu dem Punkt, wo er dann, oder 25 Meter bis zu dem Punkt, wo er dann den Kopfball reinmacht. Lasst ihr, ohne irgendwie bei ihm zu stehen, lasst ihr den da langlaufen. Das ist schon ungewöhnlich für Union, so ein Abwehrverhalten.
Voll, aber das ist ja jetzt nicht das erste Mal so, dass bei Union diese Abwehrlücken sind. Also diese Kompaktheit, die sie noch in den vergangenen Spielen in der letzten Saison ausgezeichnet, vielleicht sogar noch in den ersten beiden Partien, ne? Die haben ja, glaube ich, die ersten beiden Saisonspiele gegen Mainz und in Darmstadt in Unterzahl sogar gewonnen. Diese Kompaktheit ist gerade eben nicht da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht auch ein Faktor nochmal war, dass jetzt eben zwei Spieler, die ewig lange verletzt waren, wieder von Anfang an spielen durften. Also Knoche und Khedira haben von Anfang an gespielt. Und Bonucci saß jetzt erstmal auch komplett nur auf der Bank. Der
ist ja auch erst zwischendurch reingekommen, dass die Probleme bei Union sind doch, glaube ich, größer als jetzt eine Umstellung auf zwei neue Spieler.
Nee, das ist nicht das große Problem, aber trotzdem, ob jetzt diese beiden Spieler eben auch noch erstmal ein bisschen brauchen, bis die halt in dieser Verfassung sind, in der sie vor ihrer Verletzung waren. Plus, da haben wir auch wieder, finde ich, eine Parallele zu Stuttgart, wenn wir jetzt nur das 1-0 nehmen. Das Abwehrverhalten von Robin Gosens bei der Flanke als linker Verteidiger. Wer die Länderspiele geguckt hat, beispielsweise gegen Mexiko, da war Robin Gosens auch Linksverteidiger und beim 2-1 für Mexiko hat er eben überhaupt keinen Gegnerdruck gemacht. Tatsächlich war das in der vergangenen Saison auch eine große Schwachstelle beim VfB. Da war nämlich Borna Sosa, der immer sehr viel gelobt wurde für sein Offensivspiel, aber er hat so oft den Flankengeber nicht gestört, sodass der einfach 5 Meter Platz hatte, die Flanke bringen konnte. So, und also da fängt's ja schon an, ne? Also wenn du Roux, der ja auch etatmäßiger Innenverteidiger eigentlich ist beim VfB, der hat die vergangenen Wochen Zagadou ersetzt, wenn du einen Spieler auf rechts hast, der die Sache gut gemacht hat, der aber jetzt auch nicht immer so viel Rechtsverteidiger gespielt hat, den du an so viel Platz gibst, der dann so eine Flanke schlagen kann, beim 3-0 übrigens auch, also ich glaube, da war es der eingewechselte Jong, der diese Flanke auf Undaf schlagen konnte, Undaf in der Mitte, irgendwie um sich herum, jeweils 4 Meter Platz, konnte ihn einfach reinköpfen. Da stimmt's eben aktuell nicht. Und Union hatte nach der Pause, so eine Phase, wo sie ein bisschen mehr Druck gemacht haben, ein bisschen mehr gepresst haben. Ich fand auch, dass das Duo Behrens und Volland, das hat eben überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, Volland ist schon seit mehreren Spielen einfach im Formtief. Und du hattest eben nicht Tempo. Dann kam Fofana und Becker und dann gab es dann eben auch Momente, wo Union zum Ausgleich hätte kommen können. Das ist dann manchmal in so einer Situation eben auch das Glück. Also dann schießt Fofana drüber oder bei dem einen Pressschlag von Gosens, wo dann Behrens vor Nübel steht. Ja, da geht er halt in der aktuellen Verfassung, weil er nicht das allergrößte Selbstvertrauen hat. Aber bleibt er da dann hängen und Nübel hält den und dann machen wir einen geilen Konter über Silas, der dann nochmal antäuscht und das 2-0 macht. Also da hat dann schon auch viel reingepasst. Es war ja nicht so, das muss man auch fairerweise sagen, dass Stuttgart in der zweiten Halbzeit so permanent aufs 2-0 gedrückt hat. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, okay, dass man jetzt das Spiel irgendwie komplett aus der Hand gibt und Union jetzt schnell zum Ausgleich kommt. Union war teilweise pomadig, die haben wenig hinbekommen, aber das kennt man ja. Union versucht viel mit Flanken. Jemand wie Juranovic fehlt aktuell, aber auch zum Beispiel verletzt. Das wäre auch noch mal ein Faktor gewesen. Da gibt's einiges, was bei Union
nicht funktioniert. Wir haben ja hier in der Vergangenheit auch häufig schon über Union gesprochen und über die Transfers, die sie getätigt haben, gerade in Bezug auch auf ihre Teilnahme in der Champions League. Und ich weiß noch, dass ich selber auch kritisch angemerkt habe, dass das Spieler sind, die natürlich alle schon ein bisschen älter und Erfahrung bringen, aber auch ordentlich Geld kosten, weil man sich bei Union natürlich hofft, dass die sofort helfen. Mhm. Man hat das Geld nicht genommen und in Talente gesteckt, sage ich mal, ja. Mhm. Sondern in gestandene Spieler, Bonucci, Gosens, Volland. Das sind alles Spieler mit ordentlich Erfahrung, mit Auslandsaufenthalten, die sollten sofort helfen.
Was man, ganz kurz noch, was man überhaupt übrigens auch daran merkt, dass sie ja, dass du für die Champions League, glaube ich, für den Kader mindestens drei in der Jugend ausgebildete Spieler irgendwie einsetzen musst. Und da ist jetzt beispielsweise, glaube ich, ein Mikkel Kaufmann oder ein Bernd, heißt der Bernd Hollerbach? Doch, der heißt Bernd, ne? Der Hollerbach.
Ja.
Ja. Dass der irgendwie eben nicht nominiert wurde, sondern ich glaube Hemmlein.
Benedikt Hollerbach
heißt. Benedikt. Wir reden, sein Vater ist.
Genau. Dass sie mit Hemmlein einen Jugendspieler da reingezogen haben, der aber überhaupt gar keine Rolle spielt, aber muss halt den Kader auffüllen. Entschuldigung. Ja, aber.
Ja, nee, Hollerbach gibt es ja noch andere Themen wahrscheinlich, die dafür sorgen, dass er da steht. Ich finde die Rede, die du anfängst, ne, da will ich einen Satz kurz mal davor legen, weil das interessiert mich wahnsinnig bei Union, auch mit eurem Blick darauf. Wir haben gerade die Situation, in der bei Union all das, was Union transfertechnisch auch in den letzten Jahren gemacht hat, jetzt nicht funktioniert. Weil es nochmal ein Level darüber ist, habe ich das Gefühl. Die Namen sind größer und das Ganze, der Druck ist größer und diese Mehrfachbelastung etc. pp. Aber Union kauft, seitdem sie in der Bundesliga sind, Leute zusammen, die bei anderen Leuten, bei anderen Vereinen keine Rolle spielen, auf dem Abstellgleis stehen oder irgendwie nicht funktionieren. Und ich habe, das Krasse ist, dass es dieses Jahr das allererste Mal ist, dass bei Union diese Mixtur so überhaupt gar nicht klappt.
Beziehungsweise man ja auch sagen könnte, Union war ja eigentlich dauerhaft über ihrem eigentlichen Expected Goals Wert.
Also ja,
die haben ja einfach grundsätzlich überperformt.
Ja.
Heißt, wenn wir, das ist immer schwierig, weil man darf das so eigentlich gar nicht vergleichen, aber normalerweise würden wir sagen, es ist alles normal. Aber durch den Erfolg der vergangenen Wochen sagen wir jetzt, okay, sie sind eben sehr, sehr schlecht und eben in dieser Abstiegsspirale, die sie aktuell nicht aufgefangen bekommen.
Es ist nicht normal, dass ein Champions League Teilnehmer auf Augenhöhe von Werder Bremen sich seit Wochen bewegt. Und die machen ja genau das Gleiche, spielen
Scheiße. Ja, wobei ich jetzt vorsichtig wäre, Union Champions League Teilnehmer. Also
sie sind ein Champions League
Teilnehmer. Ja, sie sind de facto einer, aber sie sind keine Champions League Mannschaft.
Nein, die sind, Isa, ich habe auch nicht gesagt, sie sind eine Champions League
Mannschaft. Klingt aber so.
Ja, aber deswegen benutze ich ja den Begriff ein Champions League Teilnehmer. Denn sie sind aber schon eine Mannschaft, die in den Jahren sich in die Klammer von den Mannschaften gelegt hat, die auf Europa Basis mitspielen können, so wie das bei Frankfurt auch jahrelang gewesen ist, die immer so mit dran, mal ein bisschen mehr, dann haben sie da auch Hurra gespielt, in der Saison ein bisschen abgeknickt und dann wieder hinten raus stärker geworden, im Saisonende immer abgebrochen, wie du es ja beschrieben hast, aber sie gehörten in diesen Pulk. Und in denen sind sie zwei Schritte mal raus, auf einmal sind die Champions League Teilnehmer und jetzt gehen sie vier Schritte zurück. Und das Loch mit den Neuverpflichtungen, ich finde, das ist das Eklatante gerade bei Union, aber es fühlt sich trotzdem so an wie, okay, jetzt funktioniert es halt das erste Mal nicht, was vorher 10 Jahre oder 5 Jahre funktioniert hat.
Ich finde, das große Problem an diesen Transfers ist gar nicht mal, dass die nicht zünden oder dass die vielleicht auch Zeit brauchen oder so. Das Problem ist, dass du ja, wenn du jetzt nicht international spielst, also wenn du diese Saison nicht für einen internationalen Platz qualifizierst, und danach muss man sagen, sieht es zurzeit aus, weil es wird auch sehr schwer, da oben ist es eh schon eng, wenn man guckt, wer da alles auf die internationalen Plätze zielt, das wird also sehr schwer für Union da reinzurutschen diese Saison, dann hast du halt auch Einnahmen, die fehlen. Du hast einen teuren Kader, du hast vielleicht auch ein paar Spieler, die gekommen sind in der Hoffnung, hier Teil von internationalen Wettbewerben zu sein, die dann ausbleiben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass dieser Sommer oder diese Sommer, die Union in den letzten Jahren irgendwie hatte, dass die komplett vorbei sind. Aber zumindest sehe ich da so ein bisschen Risiko, dass da das Geld, was man verdient hatte in den letzten Jahren, so ausgegeben hat, dass alles auf eine Karte gesetzt wurde. Die müssen einschlagen. Und wenn die nicht einschlagen, hast du das Problem. Und das ist genau das, was wir auch Anfang der Saison angesprochen haben.
Ich will nur einen dahinterher. Weil genau das ist ja, dadurch, dass das ja alles Laien sind, ja, aber also dann hat das Geld nicht funktioniert. Ich glaube, bei Union kannst du sagen, hier ist der Sockel, da kommt Champions League Geld obendrauf, das verballern wir, es funktioniert nicht, also okay.
Aber zum einen kosten die halt trotzdem Gehalt, aber selbst wenn es Laien sind, die gehen ja dann alle weg und muss ja trotzdem Spieler dafür finden, die ersetzen. Du holst einen Aaronson. Gespannt,
was du sagst.
Nee. Aaronson ist von Salzburg zu, ich glaube, Leeds gewechselt für 35 Millionen vor einem Jahr oder vor zwei. Der sitzt bei Union einfach nur auf der Bank. Ein Bonucci ist 132 Jahre alt oder so. Ja. In Volland, in Gosens, also wenn die alle dann wieder weg sind, ein Fofana, die muss dann, denn du musst ja auch, musst ja auch einen schlagfertigen Kader haben, mit dem du dann bestenfalls auch dann in der nächsten Saison wieder oben angreifen kannst.
Ja, ist die Frage, was ist das oben angreifen, wenn sie keine Champions League Mannschaft sind, sondern vielleicht eine Top-8-Mannschaft
oder so. Man muss ja auch dazu sagen, dass eigentlich, wenn man so jetzt die Spiele in den vergangenen Wochen sich anguckt, war es eigentlich sogar so, fand ich, dass es teilweise, beispielsweise in Heidenheim, haben sie eigentlich ganz gut gespielt und auch vielleicht besseren Fußball als noch in der vergangenen Saison. Aber ja, da hat eben das mit der Chancenverwertung eben nicht so gut geklappt, wie es eben in der Saison davor funktioniert hat. Ist ja dasselbe so ein bisschen bei Stuttgart. Stuttgart ist aktuell die Mannschaft mit der allerbesten Chancenverwertung in der Liga. Ich glaube 57% oder so. Das war ja in der vergangenen Saison noch das komplette Gegenteil. Also
und sie werden auch nicht mehr unterschätzt von irgendwem, ne? Wenn du dich, genau, wenn du Champions League spielst, wenn du solche Namen verpflichtest, dann gehst du halt auch nicht mehr, also diese Nummer von wir sind das kleine Union Berlin und wir sind hier die Außenseiter, das funktioniert halt auch nicht
mehr. Ja, und es war natürlich auch immer sehr eindimensionales Spiel, ne? Die sind sehr viel über Kampf gekommen, wobei das eben auch so ein Faktor ist, ne? So diesen letzten Meter nochmal Stuttgart irgendwie nerven. Ich habe das angeguckt und dachte jetzt nicht so, okay, es ist eine dumme Aussage, weil Guirassy hat sich ja eigentlich verletzt und der fehlt uns jetzt, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, oh, die treten jetzt irgendwie einen von uns um und der fällt jetzt irgendwie für die nächsten 4-5 Wochen aus, sondern es war relativ zahm. Und diese Mannschaft hat davon gelebt, eben, dass sie den Gegnern massiv auf den Sack gegangen sind. Dann haben die Standards eben funktioniert. So, und wenn das dann irgendwie wegfällt, ich will jetzt nicht sagen, dass sie dann den Glauben an die Idee verlieren, aber so ein bisschen kommst du dann eben in diesen Strudel rein. Ich meine, sie haben auswärts bei Real Madrid, fand ich, ein tolles Spiel gezeigt, mit sehr viel Einsatz und Kampf, mit einem Alex Kral, der sich da, obwohl er gar nicht mehr stehen konnte, überall reingeworfen hat. Dann kriegst du unglücklich dieses 0-1 durch Bellingham und auch in der Champions League dann gegen Braga. Ey, Olympiastadion, es ist voll, die führen mit 2-0 und am Ende kriegst du 90+4 einfach nochmal das 3-2 und verlierst das Ding und bist eben in dieser Negativspirale. Natürlich fängt es dann auch an, im Kopf zu rattern und du überlegst so, Alter, okay, irgendwie scheint das alles, was wir über Wochen gemacht haben, nicht mehr so zu funktionieren. Plus ist das natürlich, ist die Champions League für die Spieler ein absolutes Highlight. So, ne? Und die werden jetzt am Dienstag, ich bin live vor Ort, freue mich auch schon ein bisschen.
Ist dann schwer, sich für Stuttgart zu motivieren.
Nein, das nicht, aber natürlich weißt du, ey, wir stehen auch schon in der Champions League im Rücken zur Wand und Bundesliga ist Brot- und Buttergeschäft, das wissen die schon selber. Und wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, ich weiß gar nicht.
Ja, lass uns, das ist nämlich das Problem. Lass uns mal gerne,
ne?
Lass uns mal die Tabelle einblenden, denn wir brauchen hier gar nicht über irgendwelche Traumschlösser reden, sondern es kann ja noch viel, viel schlimmer kommen. Wir wollen jetzt den Teufel hier nicht an die Wand malen, aber man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Wenn du 2 Punkte vom direkten Abstiegsplatz entfernt bist nach 8 Spieltagen, es muss nicht so bleiben. Ich denke auch, die Qualität ist locker da bei Union, um sich da wieder zu befreien. Aber wir kennen ja alle das Spiel in der Bundesliga. Wenn du erstmal in diesem Abwärtsstrudel bist, das Selbstvertrauen fehlt, dann holst du nicht die Ergebnisse, dann ist der Druck da. Andere Vereine überperformen vielleicht, andere Vereine gehen auch mit einem anderen Selbstverständnis rein. Auch das haben wir schon 1000-mal gehabt. Ein Bochum zum Beispiel, die werden immer sagen, wenn wir einen Klassenerhalt schaffen, alles cool. Eine Union hat sicherlich andere Ambitionen gehabt, als um den Klassenerhalt zu spielen. Also das ist nicht vom Tisch, dass das hier noch ein Komplettdebakel werden kann.
Hoffnungsschimmer, sie spielen gegen eine Mannschaft kommende Woche. Die ist auch nicht viel besser.
Willst du eine Überleitung bauen?
Stark. Ich bin doch Nils Bohmhoff.
Darf ich die annehmen? Du bist ja nur Moderator, aber darf ich die annehmen, die Überleitung?
Ja, gerne.
Weil ich nämlich diese Tabelle auch für meine Überleitung brauche. Deswegen lasst sie mir ganz kurz noch die Tabelle. Es gibt eine ganz wichtige Sache, die ich im Moment für die Gesamtsituation vom großen SV Werder Bremen mit anführen möchte. Ein kleines Quiz. Ja. Okay, wir machen. Darf ich? Kleines Quiz für euch und für euch da draußen. Was fällt euch an dieser Tabelle auf? Die Antwort gibt es gleich von mir. Nach der Werbung.
Okay, wir gucken mal.
Jetzt kommt die große Auflösung. Ich gucke schon seit einer halben Stunde auf diese Tabelle.
Ich glaube, mir ist was aufgefallen.
Warte. Nicht verraten. Nicht
verraten. 2-6. Gleiche Punktzahl, gleiches Torverhältnis wie Union.
Soll ich erst erzählen?
Ja. Ich wollte noch tippen.
Ja, dann tipp.
Tipp du.
VfB ist Zweiter.
Werder Bremen ist nur 2 Punkte hinterm Spitzenreiter.
Es geht nur darum, den FC Augsburg zu erreichen.
Es geht in dieser Tabelle, wenn du sie dir anguckst, wie sie jetzt aufgestellt ist, in dieser Fußball-Bundesliga nicht mehr darum, ob du irgendwie in irgendeiner Tabellenregion stattfindest. Ich weiß, für Vereine wie euch, die Champions League, den internationalen Fußball,
Champions
What? Dankeschön. Die solche Sachen quasi in ihrem Alltag haben, ne? Das sind nicht die Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Natürlich aber nicht. Meine Realität, herzlich willkommen Union Berlin, ist die, Platz 10 ist quasi die neue Meisterschaft.
Wie oft denkst du noch an Carlos Alberto und an Wesley und an Hugo Almeida und an Markus Rosenberg?
Bei den letzten beiden ein bisschen, die da ersten, das sind Beleidigungen für Werder-Fans, wenn du solche Namen nennst.
Entschuldigung.
Lass uns da lieber über Johann Miku reden.
Und so. Ach, Andreas Herzog ist eine Beleidigung.
Nein.
Andreas Herzog?
Nein, Almeida. Und so.
Wo hast du denn gerade Andreas Herzog?
Ich dachte, ich hätte Andreas Herzog.
Carlos Alberto und so, das sind alles die Fails. Das ist, Fakt ist einfach, also, wenn du, das ist ja etwas, was mir
schon
ein paar, kannst du jetzt mal ein bisschen
beruhigen? Ja, was ist denn jetzt so lustig an Andreas Herzog?
Nee, ich verstehe einfach nicht, wo du den gehört hast. Aber
gut. Manchmal höre ich Dinge in meinem Kopf.
Ja, er war nur in deinem Kopf.
Diego.
Hä?
Petri Pasanen. Okay, Nico, wie geht's dir? Ich meine, Dortmund.
Lass mich doch jetzt erzählen.
Mach.
Fakt, ich muss noch mal, ich habe jetzt so lange eine Überleitung eingebaut, die muss ich jetzt aufnehmen. Fakt ist einfach, dass die bittere Realität ist, dass Werder Bremen da unten im Keller steckt. Die bittere Realität, dass sie auch einfach scheiße spielen, dass sie auch keine Punkte holen. Da komme ich gleich im Detail drauf. Aber auch, dass du, wenn du dir diese Tabelle anguckst, auch merkst, es geht halt auch echt nur noch um Mannschaften von oben oder von unten. Und in der Mitte gibt's nichts mehr. Es gibt keine Mitte mehr. Und Augsburg, wenn du Augsburger fragen wirst, werden die auch dir nur erzählen, dass es nur um Klassenerhalt geht. Und die haben ein 6-Punkte-Spiel gedreht am Wochenende, das für die sehr, sehr wichtig gewesen ist. Schönen Gruß an den neuen Trainer. Und diese Scheiße, dass die ständig immer Siege holen. Zurück zu Werder Bremen. Wenn du noch dazu, willst du Anmerkungen dazu, oder?
Nö, also ich meine, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, es geht nur darum, irgendwie im Mittelfeld zu landen. Ich meine, klar.
Es ist doch deutlicher, geht's doch nicht.
Voll. Lass doch kurz ausreden.
Also, hallo, ich bin hier Eddie heute.
Lass dich doch mal kurz ausreden.
Ich habe extra grün angezogen für dich, mein Freund.
Grün, weißt du, was ich heute gemacht habe? Leute, ihr erzählt mir mal irgendwas davon, dass ich nicht komme, wenn Werder. Ich habe sogar verdammt grün an den Sneakern. Ich habe heute nur grün getragen.
Ist das schon Werbung?
Schwierig,
mach bitte die Füße vom Tisch.
Ja, ich habe extra grüne, weil diese Scheiße, dass ich immer nur komme, wenn sie gewinnen. Digga, dann wäre ich einmal in 12 Wochen hier.
Bist du auch.
Tut mir ein bisschen leid jetzt gerade.
Was ist dein Lieblingsteam in der NFL?
Ich gucke nur Rugby.
Nein, also guck mal, du schaust dir die Tabelle an und schau dir die Top 6 mal an, dann hast du halt ein Ausreißer, das ist Stuttgart, die gehören da, sind wir doch mal ehrlich. Das ist
Hoffenheim, die gehören da nicht hin.
Na, weiß ich nicht, weil wir Hoffenheim so und jetzt nein, auch Freiburg, aber ich meine, ja, danke. Aber die Top, oder lass es nicht die Top 6, lass es die Top 9 sein. Freiburg hat ja in den vergangenen Jahren auch immer ganz gut performt. Dann musst du eigentlich schon sagen, dass diese Mannschaften sich unter den Top 9 befinden.
Richtig, genau.
Da ist die Liga, dann soll, gebe ich dir recht. Aber klar, es haben eben Union und Freiburg Mannschaften in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass man diese Phalanx irgendwie einstoßen kann. Auch Frankfurt war mal temporär
Tabellenzweiter. Das ist mir alles Blablabla und so. Theorie. Fakt ist, Werder Bremen hatte natürlich nach der letzten Saison und der Hoffnung so und aller Euphorie, die Werder-Fans hatten, ja gedacht, vielleicht können wir dieses Jahr mal einen kleinen Schritt weiter. Bullshit, Alter. Das Spiel gegen Dortmund hat auch genau das gezeigt. Borussia Dortmund ist ja keine Mannschaft, die jetzt besonders überragenden Fußball spielt, aber es ist eine Mannschaft,
und hat auch nicht so überragend gespielt jetzt.
Ja, lass mich kurz den Satz zu Ende bringen. Ist aber eine Mannschaft, die verdammt viele Punkte sammelt und die dann schon wieder eine Spitzenmannschaft das macht. Und wir haben am Wochenende gegen Werder Bremen gespielt, die genau das macht, was eine Mannschaft machen muss, die auf dem mit 6 Punkten aus 7 Spielen dasteht, mauert sich ein mit einer komplett neu zusammengewürfelten Innenverteidigung, hält einigermaßen lange auch die Null, vorne finden nicht statt, irgendwann knacken die den Riegel, dann steht's 1-0, dann versuchst du dich noch zu retten, schaffst du nicht, und wenn man mal zusammenzählt, was Dortmund an Chancen hatte, darfst du dich auch nicht wundern, wenn du das Spiel verlierst, hakst du ab, ist eine Niederlage in Dortmund, liebe Grüße, ich habe auch damals dieses 3-2 miterlebt, ich habe auch Jub, aber das ist Quatsch. Ja. Fakt ist einfach, und das ist deine Überleitung von eben, danke Union, dass ihr dabei seid, das ist das Spiel, worauf es ankommt. Und das ist die bittere Realität, dass so ein Spiel gegen Dortmund auch schon gar nicht mehr, also für mich auch schon gar nicht mehr eine Relevanz bekommt, weil du auswärts bei Dortmund mit Bremen, mit der Konstellation und dem Kader und der Art, wo du stehst, also, einfach keine Chance hast.
Okay, ich verstehe deinen Ärger, ich verstehe deinen Frust. Und
spiel ich deine Rolle gut eigentlich?
Naja, ich mach halt so, mehr Sinn.
Moment, ist das...
Meine Sachen machen halt Sinn.
Nee.
Ist das aufgesetzt alles
von mir? Ja, aber Entschuldigung mal, Dortmund war jetzt richtig überragend, aber die hatten mehr Torchancen als ihr in der ganzen Saison.
Sag ich doch. Und deswegen sage ich doch, dass das auch ein Spiel ist, mit dem ich mich gar nicht auseinandersetzen muss.
Also, wobei, ich muss sagen, ich habe das Spiel mit einem Bierchen in der Hand am Freitagabend geguckt.
Also betrunken?
Nein, nicht betrunken. Angeheitert und...
Anders ist ja auch nicht ertragbar.
Reiß dich mal zusammen.
Ich hatte davor Hannover gegen Magdeburg geguckt. Da warst du betrunken.
Da war ich betrunken.
und Elversberg gegen Braunschweig.
Wow.
Das habe ich mir auch angeguckt.
Du bist auf jeden Fall hart. Das ist Respekt dafür, Bruder.
Hey, weißt du, was für scheiß Wetter in Berlin war am Freitagabend? Und dann einfach Beamer anwerfen, zweite Liga gucken, Bierchen, schön irgendwie noch Burger bestellt.
Das heißt, die Spiele davor, da warst du betrunken, bei Bremen warst du nicht.
Lassen wir das. Ich bin noch Tobias Escher. Ich muss sagen, nee, jetzt komm, jetzt reden wir über die Taktik. Also, ich fand, Werder hat es gar nicht so schlecht gemacht. Weil, und da muss man auch sagen, gehören immer zwei dazu. Ich fand das BVB-Spiel insbesondere in den ersten 20 Minuten relativ pomadig. So, also gut, Emre Can, der sich dann peu à peu gesteigert hat, hat sich irgendwie sehr viel fallen lassen, hat da irgendwie zwischen den beiden Innenverteidigern gespielt. Und ich dachte mir, was machen die da? Also der Offensivdrang von Dortmund, der war irgendwie sehr, sehr behäbig, wenn man das so ausdrücken möchte. Und Werder, ich meine, ich hab's hier auch stehen, ne? Irgendwie Fünferkette, dann auch im Mittelfeld, Bittencourt, Stay und Schmidt. Also sehr, 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 sehr massiv zentral aufgestellt.
Beton angerührt.
Genau, und ich glaube,
unüblich für Ole Werner übrigens.
Ja, aber Julian Brandt hat, oder Niklas Füllkrug, was glaube ich, hat es halt gesagt, ey, sie haben sie ihm wahnsinnig schwer getan und es gab ein, zwei Chancen, glaube ich, vor der ersten Halbzeit, aber ich dachte jetzt nicht die ganze Zeit so, ey, jetzt muss hier gleich das 1-0 fallen. Klar, Bremen war nach vorne hin auch relativ harmlos. Also die haben dann auch schnell die Bälle verloren. Aber ich glaube, das wäre auch so beim BVB vielleicht so ein Spiel gewesen, wo du dir eben mit Glück so einen Punkt auch mal ergaunern kannst. Und dann gab es halt diesen einen Geistesblitz von Can, der dann Brandt in die Gasse geschickt hat und das Tor gemacht hat.
Super Pass übrigens.
Großartig.
Aber Pass, auch guter Laufweg von Brandt.
Und ne? Genau, Brandt zieht von außen ein. Füllkrug zeigt dann, ich glaube, irgendein Spieler, ich weiß nicht, ob's was ein Mecher, ich glaube, ein Mecher bietet sich eben noch mal kurz an, er zieht den Innenverteidiger raus und dadurch steht dann eben die Lücke. Also das war wirklich gut gemacht.
Aber man muss so ein Tor muss auch erstmal machen. Ich habe diesen, also der Pass war geil und dann habe ich aber auch dieses Tor vom Brandt und dann habe ich auch gedacht, wie viele Spieler schaffen es dann, den Körper zu drehen und den zu lupfen?
Timo Werner hätte ihn nicht gemacht.
Ja, das meine ich halt. Also es gäbe auch einen Haufen Spieler, denen da die technische Finesse und die Coolness, sage ich mal, so ein bisschen gefehlt hätte, die einfach irgendwie draufgebolzt hätten.
Und das ist
war schon stark gemacht. Das ist einfach dann individuelle Qualität. Ne? Das muss man ganz klar sagen.
Mhm. Und deshalb steht Dortmund auch da, wo sie stehen. Und deswegen sammeln sie ja auch die ganze Zeit. Ja. Ist so geil, dass ich auch drumherum immer wieder die ganze Zeit dieses mit Freunden darüber rede, mit so in Runden so Dortmund, oh, das ist ja gar nicht so richtig. Die haben schon wieder 20 Punkte, die spielen beschissen, die kassieren keine Tore und die machen eins.
Das ist eben das Ding so, ne? Ich guck mir
die Spiele auch so an. Fußball, wie Terzic aussieht.
Das hast du jetzt gesagt, aber
Das ist ein attraktiver Mann.
Ja, aber eher Bieder, ne? Also ist das jetzt kein Xabi Alonso Fancy.
Kein Labbadia.
Das ist kein Labbadia. Das ist jetzt eher so.
Niemand ist ein Labbadia.
Richtig.
Das muss man ganz klar sagen.
Ja, und Terzic ist halt eher so.
Also
betriebsfreier Versicherung.
Ja, man muss dazu ja auch sagen, um das noch mal kurz reinzuwerfen, es haben drei. Ja,
okay, Ole Werner sieht aus, als ob er in der Grundschule arbeitet.
Ole Werner.
Richtig, aber habe ich das.
Ich finde nur, bevor du über Trainer von anderen Vereinen lässt, das solltest du.
Digga, dein Trainer heißt Dino, Alter. Ist das ein scheiß Ernst?
Das ist ein geiler Name.
Ole Werner sieht aus wie Greta Thunberg.
Ein bisschen.
Ja.
Ole Werner sieht aus.
Ole Werner sieht wie jemand aus, dem ich wahnsinnig gerne einfach mal den Rasierer leihen würde, damit er dieses Elend da oben beendet.
Ja.
Ja. Aber
es hat nichts damit
zu tun. Lass uns einfach über die Äußerlichkeiten von Bundesliga-Trainern reden. Du hast angefangen damit.
Du machst ein Thema
draus. Habt ihr die Schönheitstabelle? Könnt ihr die kurz einblenden?
Nein, mach jetzt hin da.
Ich wollte sagen, ein großes Thema vor diesem Spiel war natürlich auch Borussia Dortmund und das Flugzeug, das sie eigens bestellt hatten, damit die Dortmunder von der Länderspielreise rechtzeitig zurückkommen. War, glaube ich, ein sechsstelliger Betrag, den sie sich das haben kosten lassen. Drei davon gleich in der Startelf auch. Hummels, Brandt und Füllkrug. Kann man.
Aber das ist ja auch planungstechnisch mal wirklich mal. Also, wer hat sich. Also, Dienstag Nacht noch gegen Mexiko Fußball spielen und Freitagabend.
Ja, aber gut, dann lass uns kurz über die Nationalmannschaft sprechen.
Nein, machen wir nicht. Wir bleiben jetzt bei Dortmund.
Nee, aber ich will das kurz aufgreifen.
Ja, mach doch.
Ich finde.
Hör mal auf, mit der Akro-Scheiße.
Jetzt weißt du mal, wie das ist, wenn man neben dir sitzt.
Zum also. Schwachsinn. Ich halte die ganze Zeit die Sendung meine Fresse, wenn wir nicht über die Eintracht sprechen.
So, lass uns kurz über diese Anschlusszeit reden, weil mir ist das auch wieder zu populistisch, wenn alle aufschreien und sagen so, 2 Uhr nachts, wie kann das denn sein? Wie soll denn da eine Euphorie stattfinden? Ja, ich fand's auch ein bisschen komisch,
dass man euphorisch.
Du warst euphorisch. Erstens mal, keiner von denen, die jetzt aktuell beim DFB verantwortlich sind, auf deren Mist, in Anführungszeichen, ist diese Reise gewachsen. Das war Oliver Bierhoff.
Ja. So,
Oliver Bierhoff ist nicht mehr da, hat jetzt einen neuen Job in der NFL.
Der macht jetzt ein Team.
So. Mhm. Und ich finde, wir gucken dann aus Deutschland immer drauf und sagen so, oh, 2 Uhr nachts, wie kann man so eine dumme Uhrzeit auswählen? Das Spiel davor gegen die USA war um 21 Uhr. Für den deutschen,
Was ist der Punkt?
Da will ich jetzt drauf hinaus.
Ja, dann,
es gibt eben in Mexiko und in den USA, das Stadion war voll in Philadelphia. Da waren ganz viele mexikanische, wenn Mexikaner die USA lieben. Wir tun in Deutschland immer so, als gäbe es nur Deutsche, die dieses Spiel in Deutschland gucken wollen. Es gibt einfach auch Leute in den USA und in Mexiko, die das gucken wollen. Und die können dann nicht um 14 Uhr, weil die arbeiten müssen unter der Woche.
Ja, aber keiner hier hat sich doch aufgeregt über die Anschlusszeiten.
Doch, er.
Nein.
Du? Doch.
Wann?
2 Uhr nachts, hast du gesagt. Dieses Ding, um 2 Uhr nachts sowas zu machen.
Nein.
Hast du gesagt?
Nein.
Doch, das war doch dein
Punkt. Guck mir in die Augen und sag mir, ob du es gesagt hast.
Nein.
Was war denn dein Punkt? Da habe ich dich missverstanden.
Mein Punkt ist, dass die Bundesliga eine Planung macht mit, und ich bin jetzt pro Borussia Dortmund in der Sekunde.
Ja. Okay, dann sag dein
Punkt. Die Bundesliga macht den Kalender auf, dann steht der Planer einer Bundesligaspieler und dann denkt, oh, nächster Spieltag, Freitag, Dortmund geht, das sieht super aus. Was haben wir denn in der Woche davor? Nationalmannschaft spielt gegen Mexiko in den USA. Ach, da ist ja eh kein Dortmunder dabei. Machen wir 2,5 Tage Zeit für die Nationalspieler. Das meine ich.
Richtig, DFL.
Lass doch Dortmund DFL. Gegen. Mir verhasst man uns ja an den Punkt. Mir ging es nur darum zu sagen,
ja.
Dicker, du bist damit gekommen, teurer Flieger Borussia Dortmund. Wenn ich Borussia Dortmund wäre, hätte ich noch mehr dafür ausgegeben, weil DFL oder wer auch immer plant, mir 2 Tage Zeit zwischen Bundesligaspiel und Nationalmannschaft in den USA ein.
Erklärt mir doch mal, warum haben die denn nicht rotiert? Also ich meine, du kannst auch einen Hummels auf die Bank setzen.
Weil die Werder Bremen ernst genommen haben.
Du kannst auch Süle spielen lassen für Hummels und was weiß ich.
Sagen. Ja, auch auf USA-Reise.
Wobei, die waren alle weg.
Hat da weniger
Spiel. Okay, aber irgendwie, also... Das hat ja dann auch funktioniert. Also ich glaube, die sind irgendwann deutscher Zeit irgendwie Mittwochnachmittag gekommen. Oder wenn du dann relativ, da bist du müde von so einer Reise, irgendwie 10-11 Stunden Flug und dann gehst du da rechtzeitig schlafen, bist du vielleicht am Donnerstag wieder fit, trainierst ein bisschen, dann funktioniert das schon. Entschuldigung, dass ich dann falsch verstanden habe, dass du dich über diese 2 Uhr nachts Anschlusszeit aufgeregt hast. Okay, vielleicht noch eine Anekdote, das hat Rudi Völler im Interview mit dem Kicker gesagt, auch was diese Anschlusszeit am Freitagabend angeht.
Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Der DFB hatte irgendwie mit The Zone darüber gesprochen, ob man dieses Spiel nicht von Freitag auf Sonntag verlegen könnte. The Zone hat halt die Rechte für Freitag und Sonntag. Das wollte wiederum Borussia Dortmund nicht, weil sie das Spiel gegen Newcastle haben am Mittwoch.
Krass.
Und deswegen haben die gesagt, das ist uns zu wenig Vorbereitungszeit. Newcastle ist ein verdammt wichtiges Spiel, ist auch ein Auswärtsspiel.
Aber guck mal, dann ist mein
Rant. Und da haben wir jetzt erklärt. Das Problem TV-Rechte, da reden wir wann anders drüber. Was ist mit Samstag? Ist halt Sky. So. Da ist dann halt dann Sky.
Will der Zone natürlich nicht das Dortmund-Spiel hergeben. Dortmund-Bremen,
interessantes
Spiel
für Pick, den wahrscheinlich
viele Zuschauer.
Genau. Und das,
aber Moment, dann ist ja alles okay. Weil dann hatte, also verstehe ich das richtig, der Zone hätte einem Sonntagsspiel durchaus zugestimmt, aber
BVB wollte es. So hab ich das verstanden.
Ja, dann sollen
und dann sind wir wieder bei dem Extraflieger von Borussia Dortmund. Und dann finde ich ist das, weil das dein Punkt war, legitim, wie viel auch immer dafür auszugeben, wenn du deine Millionen an Transfersummen da von A nach B bringen musst.
Okay, wir haben jetzt einen kleinen Exkurs gemacht nochmal auf die Nationalmannschaft. Ich würde gerne nochmal von dir wissen, Nico, weil du auch ebenso in einem Nebensatz gesagt hast, ja ganz untypisch für Ole Werner. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du mit dem Trainer von Werder?
Ich bin sehr zufrieden mit dem Trainer von Werder, weil ich ehrlicherweise, also jede Diskussion und ich muss ganz wichtig vorsagen, es ist nicht so wie bei Kohfeldt mit dem blinden Vertrauen, ah, das wird schon noch irgendwann, da habe ich natürlich gelernt. Ich habe aber schon auch voll und ganz das Vertrauen in Ole Werner, weil der so, wie er bieder aussieht, auch bieder an diesen Kader und an die Planung dieser Mannschaft und der Spiele rangeht und trotzdem den Anspruch hat, mit Werder Bremen Fußball zu spielen. Und das hat er schon in den letzten 1,5 Jahren auch sehr stark gemacht. Dass du dann aber an Grenzen stößt, wenn du, und das war mein Einstieg mit dieser Tabelle, siehst, dass es einfach eine Hälfte dieser Liga gibt, die einfach eine andere Liga sind, als das, in der du rumspielst. Die Niederlagen gegen Heidenheim und Darmstadt, die sind jetzt ein paar Wochen her. Ich kotze, ich wache auf morgens.
Hast du den Kaffee?
Immer, ich putz mir die Zähne, ich gehe aus dem Haus und ich schreie erstmal die Welt an, wie du gegen diese beiden Mannschaften 6 Punkte verlieren konntest.
Was sagen deine Nachbarn dazu?
Die begrüßen mich, einfach sagen hallo. Die wissen das ja, das ist ja seit
Standard.
Wochen so.
Ja.
Standard, das passiert die ganze Zeit. Alles andere, und das ist halt das Tragische daran, ist ja relativ legitim. Du hast ja eben diese traurigen Sachen gesagt, wie die ja richtig sind, die ich aber auch nicht mehr hören kann seit 100 Jahren. Wir haben das ja ganz gut gemacht. Ja, wir haben das ganz gut gemacht, aber am Ende reicht individuelle Klasse, um Dortmund nicht zu schlagen.
Frage.
Union Berlin nächste Woche wird maßgeblich. Gerade nach Champions League und allem drum und dran.
Ein
12-Punkte-Spiel. Da muss die Nummer 1 der Hauptstadt muss rasiert werden.
Ich weiß, ich bin ja in der falschen Position, jetzt irgendwie dir die Angst vor dem Abstieg zu nehmen, weil ich noch auch sehr gut weiß, wie sich das anfühlt.
Brauchst du nicht, der Teil ist gestorben.
Ja, gut. Frage an dich, weil mich das wirklich interessiert bei Werder. Dux ist ja gesetzt vorne. Ich finde, ich weiß nie, wenn Werder spielt, wer denn eigentlich neben Dux spielt.
Ja, und das finde ich, das mag ich.
Ja?
Ja.
Dass da.
Also ich glaube, da braucht es noch so ein kleines bisschen. Und natürlich wird es mittelfristig auf jeden Fall eher Boré sein, der einfach ein anderes Niveau hat. Aber ich finde, Jim Ma, genau. Ja,
Kovnatski und.
Kovnatski ist krass, der ist halt aus der Vorbereitung quasi auf der Schanze, kurz davor Telemark-Landung in der Startelf, bam, und dann ist er gestürzt und seitdem spielt er keine Rolle mehr. Auf einmal als Wolte Made, Nationalspieler der deutschen U21.
Er stand einmal in der Startelf.
Kam in der 81. Minute, ne?
Ja, ist egal, aber er ist auf jeden Fall nah dran am Kader. Ich finde,
der vorne, wohnt ja auch in Bremen.
Ja, genau. Vorne ist nicht mein Problem. Und wer neben Duck spielt, ich habe jetzt ja auch schon ein paar Spiele live gesehen. Die machen alle da vorne eine ganz gute Rolle. Unser Problem ist und bleibt alles so hinter der 8.
Ja.
So, da sind die Lücken.
Okay, wir müssen mal weitermachen. Auf jeden Fall
Frage beantwortet.
Wieder mal ein Sieg für Werder, Entschuldigung, für den BVB, die zwischenzeitlich, weil es ja das Freitagsspiel war, sogar Tabellenführer waren, jetzt mittlerweile wieder auf den 4. abgerutscht sind, aber 2 Punkte nur hinter Tabellenführer Leverkusen. Und ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, Dortmund spielt sicherlich noch nicht den dominanten, begeisternden Fußball, den man immer so ein bisschen auch vom BVB erwartet. Aber sie stecken auch ganz schön viel Kritik immer ein dafür, dass sie recht ordentlich ihre Punkte und ihre Hausaufgaben machen. Und sind voll mit im Titelrennen, wenn man das nach dem 8. Spieltag noch schon so nennen kann.
Und das Bittere ist ja eigentlich auch, und aber daher kommt ja auch die Kritik, dass die Punkte, die sie verloren haben, auswärts in Bochum und zu Hause gegen Heidenheim war. Also das muss man sich, sonst hätten sie die, hätte wenn und aber sonst hätten sie die maximale Punkteausbeute. Ja. Aber daher kommt das ja gegen vermeintlich leichte Gegner, auch einen Aufsteiger.
Und es war ein Unentschieden, muss man sagen. Ne?
Ja, aber sie haben 2-0 aus der Hand gegeben, da kann man schon Kritik
üben. Ja, klar, aber ich will nur sagen, es waren keine Niederlagen
gegen diesen Mann. Ja, das schon. Und dazu kommt halt dann auch, ne, ich glaube, Tobi hat das hier vor ein paar Wochen auch gesagt, du hast eine schwere Gruppe in der Champions League, aber auch da hat man sich so in Paris so ein bisschen in die Hose gemacht. Gegen Mailand war es auch so ein Ding, wo ich mir dachte, klar, AC Mailand ist eine gute Mannschaft, aber ich glaube, also BVB-Fans, widersprecht mir gerne, Borussia Dortmund hat ja schon den Anspruch, zu den besten 16 Mannschaften Europas zu gehören. Also Achtelfinale der Champions League zu erreichen. Würdet ihr mir da zustimmen?
Co-sign.
Bitte?
Co-sign.
Verstehe dich nicht.
Ja, okay. Co-sign.
Ach so, Footballer. Und ich finde, Dortmund spielt nicht unbedingt eben wie eine Mannschaft, die zu den besten 16 Europas gehören will. Das erstmal so als These in den Raum. Das ist aber jetzt für den Moment auch gar nicht so schlimm. Ich meine, das war letzte Saison auch sehr stark so. Nach der Katar-WM haben sie, glaube ich, 8 Spiele am Stück gewonnen. Und da haben sie auch nicht Sterne vom Himmel gespielt. Und ey, was war am Ende? Sie hätten bis um ein Haar die Meisterschaft
geholt. Ich frag mich halt, ob der Fußball, den José Mourinho mit seinen Fußballmannschaften gespielt hat, also ob so ein Typ wie Terzic eher Mourinho-Bettwäsche hat oder Guardiola-Bettwäsche hat. Weil wenn er Mourinho-Bettwäsche hat, dann sind das die gleichen Teams, wo du auch die ganze Zeit sagst, boah, es macht aber keinen Spaß, die hier zu gucken. Und ups, da werden ja die ganze Zeit Titel gesammelt.
Frank Schmidt-Bettwäsche hat
der. Ja, was auch immer.
Okay, wir machen mal weiter. Und zwar wir bleiben mal oben in der Tabelle. Lasst uns mal über Bayer Leverkusen sprechen, die auswärts gewonnen haben in Wolfsburg 2-1. Auch da können wir gleich mal drüber reden, denn Wolfsburg, die ja so verheißungsvoll in die Saison gestartet sind und jetzt da auch gehen Mittelfeld rumdümpeln. Bayer Leverkusen zuerst mal
muss man sagen, das war wieder mal ein Anschauungsunterricht in Sachen Boniface. Der Typ war gefühlt an 47 Torchancen beteiligt und hat auch dementsprechend das 0-1 gemacht nach einer guten Vorlage von Frimpong,
der ich, auch super war übrigens.
Da muss ich sagen,
ja. Ich weiß nicht, dieses Tor zum 1-0, der das vor Augen gerade, ja. Ich fand das so absurd. Also das war so diese Form von Tor, wie man sie eigentlich im Leben im Fußball nicht sehen will. Mein Vater, der macht immer so den Gag und sagt, Tor ist erst dann, wenn der Ball das Netz berührt. So, und ich konnte bei diesem Tor verstehen, was er meinte. Weil es natürlich war der Ball hinter der Linie und alles korrekt und alles gut. Aber so vom Gefühl her willst du, wenn deine Mannschaft so ein Tor schießt, klar, du freust dich geil, wie viel, ja, alles gut, aber es ist so.
Der knallt nicht rein.
Nee, irgendwie. Das ist so, du guckst dir das an und es fühlt sich nicht richtig an. Du traust dich ja fast schon gar nicht so darüber zu jubeln.
Es war so ein FIFA-Tor. Es war auch so ein, also wie Pervan so diesen Ball.
Ja.
Ich hatte so das Gefühl, der hat den auch so langsam,
ja,
also es wirkt so, als ob der den so langsam gefangen hat, weil er sich gedacht hat, naja, den halt, ja, den fange ich auf jeden Fall noch über der Linie, ja, und nimmt den da so ganz gemütlich und auch selbstbewusst ist er dann auch so nahtlos in die weitere Bewegung, ja, übergegangen,
ja,
und dann kam so, nee, Moment mal, ey, der war komplett drinne,
ja,
ne? Und
dann freut man sich und denkt so, hä, okay, ja, das war jetzt.
Dafür ist natürlich nicht so schön, wie wenn du so ein Ding mit Innenpfosten rein Zimmers,
ja,
aber trotzdem ganz reguläres Tor gewesen. Ein bisschen merkwürdig sah es aus, das stimmt. Und dann gab es aber noch kurz vor der Halbzeit gab es von Marchance Lacroix.
Hab ich es ausgesprochen?
Lacroix. Sehr gut, Lacroix ist sehr gut.
Marchance.
Ich weiß nicht, wie man ihn mit.
Marchance, egal, Lacroix ist klar.
Gab es noch den Ausgleich. Und dann ging es erstmal in die Kabine, ehe dann in der 62. Minute Grimaldo mit einem schönen Fernschuss das Ding da nochmal reingezimmert hat. Auch hier, finde ich, kann man aber die Frage stellen, warum da die Verteidigung so schlecht war bei Wolfsburg, weil das ja eigentlich was ist, auch so gerade bei Niko Kovac, was eigentlich immer das also die Vorzeige, also zum Vorzeigen ist. Wolfsburg war sicherlich nicht chancenlos in der Partie. Hat echt eine okaye Partie gespielt und ein Unentschieden wäre vielleicht auch nicht unverdient gewesen,
ja,
gegen Leverkusen. Aber so ist das halt, wenn so eine Mannschaft irgendwie momentan im Flow ist und einfach alles irgendwie klappt. Wobei, die hatten auch viele Chancen.
Muss ja, man sagen. Wobei, also ich habe es auch das Spiel nur in den Highlights gesehen. Ich glaube, das war jetzt in Summe eines der schwächeren Spiele von Bayer Leverkusen. Man muss auch sagen, und da sind wir wieder beim Thema Nationalmannschaft, zu Würz nicht in der Startelf. Der kam dann erst später. Ich meine, ist halt einfach ein absoluter Unterschiedsspieler. Und ich glaube, in rund um die 60. Minute ist er dann, glaube ich, eingewechselt worden. Und das haben nach dem Spiel auch alle gesagt, ey, der hat da einfach noch mal dann eine andere Qualität reingebracht und dann im Endeffekt auch ja mit das 2-1 eingeleitet. Sonst kann man sagen, glaube ich, beide Flügel einfach von Bayer Leverkusen aktuell einfach sehr, sehr stark. Sowohl Frimpong als auch Grimaldo, ne, die da ordentlich Zug reinbringen, auch am Ende die Torschützen gewesen.
Und das war auch das Schwere, ne, dass so ein Joachim Mähle gegen Frimpong ist eigentlich ein Mismatch. Also der kommt da einfach nicht in die Zweikämpfe so rein. Und was willst du da machen? Das ist einfach Leverkusen in der Form ohne Verletzungen einfach unfassbar schnell.
Ja, und ich muss sagen, zum Beispiel auch bei Boniface, natürlich ist der ein krasser Stürmer und auch ein Unterschiedsspieler, aber ich finde, dass der teilweise auch einfach noch viel zu viele Chancen liegen lässt. Also es ist ja immer so, es war ja bei Lewandowski, ne, war einer der größten Stürmer, aber auch in seiner Anfangszeit, der hat ja auch schon gleich zu Beginn, als er dann Stammspieler auch war bei Dortmund und Bayern, da hat er ja schon so seine 20 Buden gemacht, aber der hätte damals ja schon 30 machen müssen. Also der hat so ein bisschen gebraucht, bis er auch seine Effektivität gesteigert hat. Und das ist tatsächlich noch etwas, was ich bei Boniface so ein bisschen bemängel, wenn er dann wirklich vor dem Tor steht, dass er dann noch vielleicht einen Tick mehr Ruhe hat und aus seinen Möglichkeiten, die er hat, dann auch mehr Tore macht. Da sage ich aber übrigens auch, und ich weiß, das ist Meckern auf hohem Niveau, bei Gerassi. Aber der hat auch die ein oder andere Situation. Ist so. Gegen Wolfsburg hatte er eine Riesenchance, er schießt einfach nur auf den Torwart. Gegen Bochum,
Skandal.
Er schießt gerade. Ich will da nicht weiter drüber reden, weil ich weiß, das wird sonst albern. Leverkusen einfach aktuell. Ja, muss man sagen, das Maß aller Dinge und verdient weiterhin da oben. Und dass sie eben diese Spiele, um so ein bisschen floskelhaft zu werden, dann auch am Ende für sich entscheiden, das ist halt dann im Endeffekt entscheidend, dass du dann halt weiter von der Eins grüßen kannst.
Ich will sagen,
Leverkusen wird Meister.
Pass mal auf, so ein kleines bisschen, so weit will ich nicht gehen, aber es wächst so ein Gefühl von, Xabi Alonso ist einfach ein Motherfucker, der in seiner Karriere Motherfucker-Dinge gemacht hat und deswegen einfach genau weiß, was es bedeutet, wenn du irgendwo stehst und sagst, ich bin der Geilste hier im Raum. Also, Punkt. Und dazu muss er aber nicht...
Aura, Stichwort Aura.
Ja, genau, große Kette haben einfach... Und diese Truppe, die verkörpert das in jeder Partie. So.
Ich glaube, wir haben ja halt alle Bock, mit dem zu arbeiten.
Ja, die folgen ihm natürlich. Also, das ist klar.
Und ich bin mal gespannt, wie, also es wird ja niemand davon reden, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister wird, aber je länger wir sie in dieser Tabelle vor Bayern München haben, desto mehr wird irgendwann die Presse anfangen, dazu überreden. Und ich bin gespannt auf diesen Punkt, wenn es wirklich ernst wird, ob die Truppe und vor allem dieser Trainer dieser Truppe das weiterhin einbläuen kann. Weil mein, letzter Satz, mein Hot Take über Leverkusen ist ja der, Top-Saison, der spielt hier einen tollen Fußball. Es gibt ja Diskussionen bei Kollegen, also ob es jetzt wirklich im Moment auch vielleicht die attraktivste Mannschaft in Europa ist, die man da sehen kann. So, Alonso wird am Saisonende seinen Abschied geben und dann einen großen Verein irgendwo in Mitte von Spanien übernehmen. Und diese Mannschaft hat vielleicht einen Pokal irgendwo in der Vitrine stehen.
Weißt du, ich prognostiziere, wer der nächste Trainer wird in Leverkusen.
Sebastian Hoeneß?
Tino Topmöller.
Moment, kannst du einen Tipp geben?
Oliver Glasner.
Er holt dann Alario wieder zurück.
Und Boré.
Nee? Glasner keiner für Leverkusen?
Nein, nicht nach Xabi Alonso. Da.
Und ihr seid euch so 100% sicher, dass im Sommer vorbei ist, Leverkusen?
Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wie Leverkusen am Ende abschneidet.
Nee, das glaube ich, das ist irrelevant. Absolut.
Du meinst, wenn sie Meister werden, Legende weg. Wenn sie nicht Meister werden, tolle Saison weg.
Tolle Saison weg. Ey, Real Madrid baut doch ungefähr alles. Das ist ja so, als ob sie jetzt quasi schon. Und natürlich redest du doch nicht öffentlich, aber ist alles dafür vorbereitet.
Vielleicht will Real Madrid auch den.
Das ist ein
deutscher EM-Titelträger Julian
Nagelsmann. Das ist eine verdammte Real Madrid-Legende.
Was ist denn mit Jogi Löw? Seht ihr den nicht bei Real?
Alter, Schwede.
Jogi Löw, da könnte ich jetzt wieder ansetzen.
Ja.
Also,
was macht der eigentlich?
Er war im Stadion bei Freiburg.
Natürlich, der ist immer bei Freiburg.
Neben Markus Sorg,
ja.
Der ja jetzt auch Zeit hat.
Nachfolger also für
Streich.
Ja, ist Streich in Gefahr?
Nein.
Löw am Stuhl von Streich?
Lass uns den Löw kurz aufgreifen. Ich finde das wirklich grotesk. Der hat ja sich öffentlichkeitswirksam geäußert, nachdem er zurückgetreten ist und gesagt hat, ja, meine Karriere ist nicht beendet, ich habe noch Lust und so.
Ja, dann kein anderer hat Lust.
Das ist so das Ding. Ich meine, der Mann ist jetzt über 2 Jahre. Ich meine, es war Mitte Juni, glaube ich, Corona-EM in Wembley sein letztes Spiel, 2021. So, wir haben Oktober 2023. Tatsächlich, als jetzt Kunz in der Türkei entlassen wurde, die haben jetzt Montella geholt, da dachte ich kurz, mit der Connection, ne? Sein Berater ist, glaube ich, auch Deutsch-Türke.
Aber Moment, du willst doch nicht jetzt Jogi Löw in die türkische Liga abschieben.
Türkischer Nationaltrainer.
Ach, Nationalmannschaft.
Als Coach Stefan Kunz. Als Stefan Kunz, das ist ja schon vorbei, weil Montella.
Kann Jogi denn auch Club?
Ja, er ist mit Stuttgart DFB-Pokalsieger geworden, 1997. Mit einer lustigen Frisur, wenn wir schon bei Äußerlichkeiten sind. Boah, ich wüsste nicht,
wisst ihr, was so lustig ist, wenn man sich euch mit Trainern über unterhält? Geht es entweder um Trainer, die irgendwie bei Eintracht waren oder um Trainer, die beim VfB waren?
Ich kann nicht so nichts dafür,
dass Mr. Woltemade.
Ist der Trainer?
Nee, aber du redest doch auch immer nur um deinen.
Okay, aber dann ganz
reden.
Faktisch.
Dann beziehst alles da drauf. Natürlich, du könntest über die New England Patriots reden und würdest trotzdem irgendeine eine Brücke schlagen zum Thema Werder Bremen.
Ich habe
mal einen gehabt, der hat aber auch mal einen Touchdown.
Könnt ihr euch Löw in der Bundesliga vorstellen?
Nee, wen denn? Das meine ich. Darauf zieht ja meine Frage. Für welcher Verein soll denn Jogi Löw einstellen?
Dann eher Lothar Matthäus.
Außer VfB Stuttgart.
Und Freiburg.
Weil der hat ja auch keinen Bock, weit zu fahren. So, lass uns jetzt mal wieder zurück zum Spiel kommen. Also Wolfsburg mit einer recht ausgeglichenen Partie, ein bisschen vielleicht unglücklich dann auch die Partie verloren. Trotzdem, wenn wir auf die Tabelle gucken, sehen wir, dass Wolfsburg hier doch ein bisschen abgerutscht ist und an dieser Sollbruchstelle, die auch Nico eben hier so schön beschrieben hat, zwischen den beiden Tabellenhälften, wenn man so will, der oberen und der unteren, genau am unteren Rand sozusagen ist. 4 Punkte Absprung vor dem FCA, aber sicherlich ein bisschen enttäuschend, weil Wolfsburg irgendwie recht gut reingestartet ist. Man gedacht hat, die haben sich auch gut verstärkt. Das könnte so eine Saison sein. Jonas Wind hat alles weggeballert irgendwie. Vielleicht ist das so eine Saison, wo Wolfsburg wieder oben anklopft.
Also ja, ich habe jetzt auch das Leverkusen-Spiel nicht in Gänze gesehen. Tatsächlich haben sie vor der Länderspielpause ja aber beim VfB gespielt. Heißt, da habe ich 90 Minuten Wolfsburg geguckt. Und da war das auch eine super erste Halbzeit, ne? Wie die reingestartet sind und auch mit einem gewissen Selbstvertrauen, auch ein gutes Passspiel, sich viele Chancen dann auch herausgespielt. Ich fand es nur komisch, weil über Kovac-Mannschaften, ich meine, du kennst ihn ja auch noch, sagt man ja eigentlich, diese Mannschaft, die sind fit. So, die können, die können laufen, die können. So, und ja, beim VfB-Spiel hatte ich zumindest nach 60 Minuten das Gefühl, okay, die wissen gar nicht mehr so, also die kommen überhaupt nicht mehr hinterher, haben so komplett den Plan, den sie davor hatten, irgendwie nicht mehr verfolgen können. Und ich kann es jetzt nicht beurteilen, ob es ähnlich lief, weil zumindest hatten sie ja Abschlusschancen dann noch am Ende. Und Radetzky, der ja auch eine fantastische Saison spielt, dann auch noch in entscheidenden Situationen eben gerettet. Ich würde jetzt eben auch, weil der Gegner stark einzuschätzen ist, dieses Spiel nicht überbewerten, sondern muss man eben gucken, in welche Richtung es dann für Wolfsburg geht in den nächsten Spielen. Ich weiß gar nicht, was die nächsten Gegner sind jetzt für die Wölfe.
Also jetzt erstmal, das ist ein sehr entscheidendes Spiel tatsächlich.
Ja.
In Augsburg, also für Augsburg eine Riesenchance, da sozusagen die Distanz auf die zweite Tabellenhälfte oder auf die obere Tabellenhälfte zu verkürzen. Mhm. Und auf der anderen Seite Wolfsburg da natürlich eine Chance, sich ein bisschen abzusetzen. Dann geht's im DFB-Pokal gegen Leipzig. Das ist natürlich ein sehr
Heimspiel.
Ja, Heimspiel, aber zweite Runde Leipzig ist natürlich kein besonders dankbares Ziel. Am 31.10. ist das, bereits um 18 Uhr. Und dann am 5.11. Wolfsburg gegen Werder. Auch hier natürlich eine Partie, wo man sagen kann, Werder wird das nicht abschenken. Werder wird sagen, ey, mindestens einen Punkt wollen wir hier holen. Und Wolfsburg muss da abliefern, sonst.
Aber auch da, wenn alles normal läuft, Pokal aus und 4 bis 6 Punkte. Also ja, mit dem Anspruch müssen sie ja da reingehen. Ne?
Also mal gucken, Wolfsburg noch so ein bisschen schwer einzuschätzen für mich, wo diese Reise in dieser Saison hingehen kann. Jetzt sprechen wir mal über ein Spiel, das auch ordentlich ja für Alarm gesorgt hat. Und zwar ist das Köln gegen Gladbach, das Derby. Darüber würde ich gerne sprechen, weil da gab es auch eine Menge Gesprächsstoff. Zum einen der erste Sieg für den FC Köln in dieser Saison und dann auch noch beim Derby. Und es war eine krasse Pyroshow am Anfang. Also es war, glaube ich, eine halbe Stunde Nebel im Stadion, weil die Kölner Kurve auf jeden Fall Silvester vorgezogen hat. Ich will es nicht verherrlichen, aber es sah schon ganz geil aus.
5 Minuten, 6 Minuten später.
Es sah schon richtig krass aus, diese rote Wolke, die da über dem Stadion stand, das war schon ganz nice. Ja, zum Spiel selber kann man sagen, ja, Gladbach enorm schwach. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, wie die sich auch da präsentiert haben. Auch allerdings ein Spiel, wo die wahrscheinlich sehr viel mit dem Schiri hadern werden. Obwohl der eigentlich nicht falsch lag. Aber ja, wenn du dann so im Stadion bist und du kriegst eine rote Karte, dann kriegst du einen Handelfmeter gepfiffen, der, sag ich mal, zumindest wahrscheinlich hat Aitekin den gepfiffen und gedacht, der ist außerhalb des Strafraums. Aber nachdem man gepfiffen hat, haben sie im VAR gesehen, der war im Strafraum. Also muss er 11 Meter geben. Aber dann ist es so, ne? Aber trotzdem aus kurzer Distanz die Hand angeschossen. Immer so ein Diskussionspunkt. Dann wird dieser 11 Meter gehalten.
Moment, das war erst der
Ah, das war der nächste.
Das war der zweite.
Okay, das war der zweite. Aber dann wird ein 11 Meter gehalten.
Ja.
Dann wird der aber wieder auch regelkonform allerdings wieder zurückgenommen und muss nochmal gemacht werden. Also da sind natürlich dann viele Sachen, wo der Schiedsrichter eine Rolle gespielt hat, aber meiner Meinung nach eigentlich auch überall richtig lag.
Ja,
und das Einzige ist halt bei den Fouls. Da kann man nochmal.
Also klar, Zweikampfbeurteilung ist dann das eine, aber dass dann Kone nachträglich, ich meine, über am Knöchel getroffen werden wir nachher noch an anderer Stelle sprechen. Aber also, du hast es schon angedeutet, dass Gladbach dieses Spiel verloren hat, lag nicht am Schiedsrichter. Diese Entscheidungen waren, so wie weit ich das beurteilen kann, alle vertretbar. Und da muss man auch die Gladbacher Verantwortlichen nennen. Da hat auch nach dem Spiel keiner irgendwie gesagt, so, das lief unglücklich für uns. Die wussten schon, dass sie auf gut Deutsch ein Kackspiel gemacht haben.
Ja.
Das wusste ein Florian Neuhaus, das wusste Seoane. Was ich auch so erschreckend fand, was die in der Offensive hinbekommen haben. Also ich glaube, es waren so 4 Schüsschen oder so irgendwie. Der
23:5 Torschüsse, ja, nur mal in der Statistik. Wir sprechen hier von, waren Köln Tabellenletzter oder Vorletzter?
Ja. Nee, waren Letzter ohne einzigen Saisonsieg. So. Ja. Und das war schon offensiv eben wahnsinnig schwach. Ich hatte Gladbach 90 Minuten vor der Länderspielpause gegen Mainz 05 gesehen. Mhm. Da haben sie ganz ordentlich gespielt, haben sich aber gegen den, ich weiß nicht, ob die damals Tabellenletzter waren, aber Mainz war ja auch oder ist immer noch ohne Sieg, haben sich da auch das Spiel aus der Hand nehmen lassen und haben dann dank eines Traumtores von Skelly überhaupt noch gegen Mainz ein 2-2 geholt. Ich glaube, ihr habt ja auch vor ein paar Wochen so gesagt, ja, Gladbach ist auf dem aufsteigenden Ast. Das aber, ja, ich sah das auch anders, aber das hat man, glaube ich, an einem Auswärtserfolg in Bochum festgemacht, wo man auch sagen muss, okay, das ist jetzt auch nicht der allerschwerste Gegner.
Das hat bestimmt Tobi gesagt.
Ja. Weiß ich nicht, aber das war schon eben äußerst erschreckend. Und klar waren sie dann durch die rote Karte von Kone dann auch sehr, sehr geschwächt. Aber sie haben eben nach vorne hin sehr, sehr wenig zustande gebracht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die Offensive und Defensive passt überhaupt nicht so richtig zueinander. Ne? Dann werden dann versucht, irgendwie über Einzelaktionen irgendwelche Lösungen zu finden. Aber das greift noch nicht. Also Seoane war ja auch dann, wenn du dem irgendwie an der Seitenlinie ins Gesicht geguckt hast, dachtest du auch so, okay, er weiß gar nicht so richtig, was er da eigentlich am Ende machen soll. War auch angefressen. Flo Neuhaus nach dem Spiel gesagt, so, ja, ich bin einfach enttäuscht von unserer Leistung, auch völlig zu Recht. Ich meine, es war ein Derby, musst du dazu auch noch mal sagen, dass es einfach ein ultra wichtiges Spiel ist und Gladbach jetzt in der Saison auch noch nicht so viele Punkte gesammelt, dass du sagen kannst, ja, ein Punkt ist okay, sondern ey, die mussten und die wollten eigentlich dieses Spiel gewinnen, damit sie sich da von unten ein bisschen absetzen können, haben sie nicht gemacht. Und um jetzt die Brücke zu schlagen, der sieglose 1. FC Köln hat einfach auch ein richtig gutes Spiel gemacht.
Hat ein richtig gutes Spiel gemacht, wurden am Anfang des Spiels noch eingeschworen von den Fans.
Ja, das war geil.
Und du hast denen schon auch angemerkt, dass die den Ernst der Lage begriffen haben.
Voll angenommen,
richtig heiß gewesen. Und ich glaube, hast du mir das nicht erzählt, dass Steffen Baumgart sogar nach der Partie ein bisschen geheult hat oder so?
Ich habe dir das nicht erzählt.
Nee? Okay. dann habe ich das irgendwo gelesen, aber auf jeden Fall da merkt man natürlich schon, dass da ein unglaublicher Druck vorhanden war und man sich irgendwie schon auch der Situation bewusst war. Man muss sagen, auch viele Spieler, die in dieser Saison eben noch unter den Erwartungen geblieben sind, wenn jemand so einen Luca Waldschmidt zum Beispiel nimmt.
Acht Torschüsse.
Der hat eine super Partie gemacht, jeder, auch ein Tor geschossen. Keins.
Immer die Ex-Frankfurter, die du hier erwähnst.
Keins, der auch schwer in die Saison irgendwie gestartet ist, noch nicht so an die Qualität der letzten Saison rangekommen ist. Der Einzige, der wie immer schlecht war, war Selke.
Nicht so viel gefüttert worden. Nicht so viel,
also ich greife heute.
Nichts, kein.
Also, Entschuldigung, ich war bei Eddie. Was? Entschuldigung, ich habe mich zugehört. Ich war im Werder-Forum.
Wow.
Ich hab auf jeden Fall, also als ich das Ganze mitgekriegt habe, mir, also im Vorfeld und dann im Aufbau und durch die Jungs aus der Kurve, genau sowas gedacht. So, bei dem beschissenen Saisonverlauf von heute bis von Köln, dass du wahrscheinlich schon 3 Wochen vorher den Spielplan anguckst und weißt, spätestens da stoßen wir den Bock um. Und ich find's so geil, dass es diese Geschichten tatsächlich gibt. Und, dass sie dieses Ding gewonnen haben, weil es ein Derby ist und wahrscheinlich mit 5% mehr Messer zwischen den Zähnen da reingegangen sind.
Also, ne, normalerweise sagt man bei diesen Teams, die im Keller stehen, dann geht sowas auch noch schief. Wie gesagt, sie haben sie haben durch eine Ecke, also Gladbach hat durch eine Ecke, Elvedi, erster Kopfball aufs Tor, den Ausgleich gemacht. Und dann, klar, waren sie weiterhin am Drücker, bekommen einen Elfmeter. Also ich finde, es war ein berechtigter Elfmeter, aber das war ja auch der Torwart Bredlo hat so letztes Jahr einen Leverkusener gefault. Mhm. Der trifft den halt voll am Kopf. Er trifft nicht den Ball und dann musst du den auch pfeifen. Aber dann wird dieser Elfmeter ja auch noch verschossen. So, das hätte ja auch ja zur Kölner Geschichte in dieser Saison gepasst. Aber da war dann Fortuna, wie man so schön sagt, mit den Kölnern, weil der Torhüter eben vor der Linie stand und der Elfmeter wiederholt werden musste. Und deswegen war das dann am Ende auch vollkommen gerechtfertigt. Ich meine nur, so ein paar Kleinigkeiten, die da ein bisschen anders gehen. Der Torhüter ist dann vielleicht doch noch auf der Linie. Und muss man auch mal sagen, wenn dieser Elfmeter zählt, dann muss ich ja Keins ja auch ein bisschen verstecken. Also es war ja ein missglückter Panenka dann am Ende. So, wenn du in die Mitte schießt, musst du dir auch sicher sein, dass sich der Torhüter eine Ecke sucht. Sonst wirst du halt ausgelacht. Und heißt, konnte er froh sein, dass er nochmal ran durfte. Ja, und dann auch in der Schlussphase. Ich habe auch kein Aufbäumen irgendwie von Gladbach gesehen, dass der Köln das irgendwie noch hergibt. Eher Köln selbst am Drücker. Ein geiles Tor dann eben von Waldschmidt, der sich dann kurz vor Schluss eben nochmal hat belohnen können. Freut mich auch irgendwie so ein bisschen,
Natürlich sagen, dass diese rote Karte von Kone so natürlich auch ein Gamechanger war. Aber auch wenn Köln die bessere Mannschaft war, bis dahin war das Spiel noch zumindest von den Toren ausgeglichen. Und danach ist sozusagen erst der Sieg eingetütet worden.
Das waren die Schüsse von Gladbach in der ganzen Partie. Und das ist Köln. Geht mal auf fotmob.com und guckt euch das an.
Stark. Also klar, die rote Karte ist aber es ist keine Diskussion, diese rote Karte gewesen, ne?
Ist das jetzt eine Überleitung? Ja. Naja, es ist insofern keine Diskussion gewesen, als dass es natürlich noch eine vergleichbare Situation.
Darf ich noch sagen, ich habe Kone bei Kickbase Elfmeter verschuldet und rote Karte.
Stark.
Ja. Zum Kotzen. Aber es gab eine vergleichbare.
Es gab eine vergleichbare Situation. Ich nehme jetzt mal diese fantastische Überleitung und wir schalten rüber zum SC Freiburg, der sich 2-1 durchgesetzt hat. Zum
Kölner Keller.
Gegen den VfL Bochum. Und wir sprechen natürlich von dieser Situation. Ein krasses Foul in der 30. Spielminute war es oder 29. Spielminute von Vincenzo Grifo. An wem war es?
Gamboa.
An Gamboa. Es war ein brutales Foul und eigentlich eine klare rote Karte, genau wie das von Kone. Aus irgendeinem Grund aber wurde hier nur gelb gezeigt von Tobias Reichel und hat natürlich dann für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. Didi Hamann hat sich mit Alex Feuerherd, ehemals von Colinas Erben, der jetzt bei den offiziell für die Schiedsrichtervereinigung auch arbeitet, angelegt im Fernsehen bei Sky. Und ja, ich glaube, wenn man sich die Zeitlupe noch ein paar Mal anguckt von diesem Foul, dann kann es da keine zwei Meinungen geben. Also wenn das nicht eine rote Karte ist, dann haben wir ein Problem, weil dann weiß ich nicht mehr, für was du noch eine rote Karte gehen musst.
Vor allem, geh einfach ins andere Stadion. Guck dir, das ist einfach
und identisch. Aber unabhängig
davon. Er spielt ja sogar noch härter
rein. Ob das rot ist oder nicht, was ich auch schon letztes Mal gesagt habe, was ich wirklich abfuckt, ist diese unterschiedlichen Auslegungen von exakt gleichen Spielsituationen. Ja. Ich habe das letztes Mal gesagt, als es dieses Foul da von Marmoush gab, wo wir Elfmeter gekriegt haben, bei dem Eckball oder Freischuss oder was das war, wo ich gesagt, okay, von mir aus pfeift das als Elfmeter, aber dann musst du es halt in 20 Spielen auch pfeifen. Oder du sagst, nee, das wird sozusagen, das wird durchgewunken, weil das Standard ist bei einem Standard. Aber dieses ständige mal so, mal so, mal so, mal so. Das finde ich ist momentan, also das ist mir noch nie so schlimm aufgefallen wie in dieser Saison. Also auch bei anderen Spielen.
Ich finde das Spannende ist halt irgendwie, ich meine, Nico hat vollkommen recht, ne? Es gibt gab so eine vergleichbare Szene dann mit Kone, wo sich Aytekin, er kriegt den Hinweis vom Videoassistenten, guckt sich das nochmal an.
Ja, aber guck mal, auch alleine von Kone geht in den Lauf, ist ein Tick zu spät. Ja. Und du siehst auch an seiner Bewegung, er will da eigentlich hin. Dazwischen trifft unglücklich. Rot, trotzdem legitim. Grifo macht nichts anderes als zurück und den Gegner treffen wollen, damit er den Konter verhindert. Und trifft ihn dabei auch noch übel.
Und das Bittere ist ja noch, dass Grifo dann auch noch an den zwei Toren von Freiburg beteiligt war. Das
stand, glaube ich, 1-1 und dann hat er den Elfmeter.
Er hat den Elfmeter gemacht und er hat noch
davor das, die Flanke. Aber das war vor dem Foul, glaube ich.
Nee, das war danach.
Ist dir sicher?
Nee, das war davor.
Also 26. Minute?
Nee, es war sehr kurz davor, stimmt schon. Aber okay, das hätte keinen Einfluss gehabt, du hast vollkommen recht auf die rote Karte. Ja.
Ja,
also nur der Handel.
Du meinst, den Elfmeter hätte jemand anders schießen müssen eigentlich. Und wer weiß, ob Freiburg zu diesem Elfmeter gekommen wäre, wenn Freiburg zu 10 gespielt hat.
Ist alles jetzt natürlich reine Theorie. Natürlich ärgert sich Bochum darüber. Grifo hätte zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Platz stehen dürfen. Wer hat den bei uns bei Kickbase? Das regt mich eigentlich am meisten auf, dass da schon wieder, ich glaube, Timo oder so, schon wieder Punkte gekriegt hat. Gut, Es war auch generell keine gute Leitung von Tobias Reichel. Gab viele Situationen, wo man keine klare Linie erkennen konnte. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, war das 1-0, denn Bochum ist ja hier auswärts bei Freiburg in Führung gegangen.
Hat ein Ex-Frankfurter das Tor
geschossen? Ein Ex-Frankfurter, Gonzalo Paciencia, hat wirklich ein geil. Tolles Tor geschossen.
War geil, war schön.
Also Volley da aus dem Winkel das Ding da reingemacht. Ich mag den ja auch einfach, der ist einfach ein super Typ. Ja. Und hat mich natürlich für ihn gefreut. Ansonsten hat dann Freiburg Dinge getan und dann auch souverän das Spiel, sag ich nochmal, so runter verteidigt gegen den VfL Bochum. Mhm. Am Ende ist es letztendlich diese eine Situation, über die alle reden.
Es ging am Ende auch sehr viel darum. Thomas Letsch hat sich auch auf der Pressekonferenz war es, glaube ich, drüber aufgeregt und hat gemeint, ihr muss ja ihm erst das Bein brechen, damit es rot gibt. Der Patrick Fabian heißt, glaube ich, der Sportchef von Bochum ist, hat dann selbe Richtung gesagt und hat gesagt, Alter, Jungs, worüber reden wir hier eigentlich? Ne? Es muss die rote Karte geben. Ja, klar, unter diesem Eindruck steht jetzt die Partie, aber nichtsdestotrotz muss es dann ja irgendwie weitergehen. Man kann Freiburg zugutehalten, okay, sie haben so ein bisschen aus dem Nichts dieses Gegentor bekommen und Freiburg befindet sich ja in dieser Saison einfach wirklich auch nicht in der guten Phase. Es gibt ja da bestimmte Schwachpunkte und einer der Schwachpunkte, den Freiburg in dieser Saison hatte, war in diesem Spiel aber zumindest dann ein Trumpf und zwar ist es Noah Atubolu, der bislang nicht immer die glücklichste Figur gemacht hat, in dem Spiel aber tatsächlich ein paar Mal den Sieg festgehalten hat, genau. Und ja, so dann eben Freiburg auch einen wichtigen Sieg ergattert hat. Ich finde in dem Kontext sehr spannend, was Matthias Ginter gestern Abend, was glaube ich noch, bei Instagram geteilt hat. Und zwar hat er eine Bilanz vom SC Freiburg von dieser Saison gepostet und dieselbe Bilanz von Freiburg in der vergangenen Saison. Und wie es der Zufall so will oder wollte, hatte Freiburg exakt dieselben Gegner. Und sie haben exakt dieselbe Punktzahl wie in der vergangenen Saison.
Moment, die hatten exakt dieselben Gegner?
Ja, in der anderen Reihenfolge wohl, aber sonst exakt dieselben Gegner und dieselbe Punktzahl. Und er hat dann noch so drunter geschrieben von wegen so irgendwie, keine Ahnung, klasse Bilanz unter die letzte Saison und dann so eher schwach unter die aktuelle Bilanz. Fand ich zumindest interessant, weil die Wahrnehmung ist ja absolut so, ne? Also das Ergebnis, wenn man jetzt dieser selbst von Matze Ginter geteilten Statistik Glauben schenken möchte, ja, ist es so, dass Freiburg im Grunde dieselbe Ausbeute hat zu dem jetzigen Zeitpunkt der Saison wie in der vergangenen Spielzeit. Und die Warnung ist aber eine komplett andere.
Ja, wir gucken auf die Tabelle. Es ist natürlich, man hat auch immer noch so ein bisschen im Kopf, dass Freiburg letzte Saison bis zum Schluss um die Champions League gespielt hat. Aber wenn man jetzt hier mal guckt, klar, Torverhältnis ist jetzt nicht überragend, aber mit 13 Punkten punktgleich mit Eintracht Frankfurt und ja, zwei
minus,
Punkte
hinter das minus 5 ist halt, ne, da ist eine 0-3 Klatsche bei Bayern und glaube ich ein 0-5 in Stuttgart ist halt da auch noch drin, da haben sie dann richtig kassiert.
Aber ja, also ich finde, Freiburg ist jetzt noch nicht an einem Punkt, wo man sagen müsste, absolut enttäuschend, wenn man sich anguckt, wer da vor Freiburg steht, dann ist das schon auch jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen, dass das irgendwie auch so seine Richtigkeit hat. Wir machen eine ganz kurze Werbung. Und zwar für tolle Produkte, die ihr wahrscheinlich käuflich erwerben könnt. Das ist nur ein Produkt. Okay. Und dann sind wir gleich wieder zurück und dann sprechen wir über den großen FC Bayern München. Fritzenhüttl, freilich, sicherlich. Willkommen zum FC Bayern München, der auswärts, was? Sprichst du nicht fließend bayerisch?
Ja, moi.
Ja, sicherlich, gell? Ja,
freilich. Fritzenhüttl. Hat er aber auch Generation Wembley schon geguckt?
Nee, warum sollte ich das gucken?
Weil es überragend ist.
Das ist aber nicht die Beckham-Doku, oder?
Nein. Aber es ist wirklich eine, und das sage ich jetzt wirklich als reiner Privatkonsument, ist eine überragende Doku über diese Generation von uns vor 10 Jahren, die damals in Wembley dann gegen Dortmund Champions League gewonnen hat. Das macht richtig Spaß,
den Scheiß zu gucken. Ach so, darum geht's.
Okay. Weil wir bei Bayern sind. Ich bin ja.
Ja, ja, ich war bei Didi Hamann, ehrlich gesagt.
Soll ich dir noch ein Stück Brotrinde holen?
Ha?
Gut. Glaub nicht, du fühlst dich zu wohl hier. So,
Schock für die Bayern, Goretzka-Fan.
Habe ich eben auch gemerkt.
So einen Hosenstall aufmachst, ein bisschen Luft reinlassen, ja doch.
Entschuldigung, Leute.
Der kam kurz. Du rasierst dich gleich hier so ein bisschen. Putz dich die Zähne.
Warst du mir schon drauf? Du warst wochenlang nicht hier und jetzt nistest du dich heimisch ein.
Lass die Kulisse bitte in Ordnung.
War ich wirklich wochenlang nicht
hier? Warst wochenlang nicht hier? Ja, ist so.
Scheiße. Tut mir leid.
So.
Aber schön hier bei euch.
Mhm.
Neue Dekoration finde ich kacke.
Ruhe jetzt hier. Wir reden jetzt über den FC Bayern München. Noah.
Psst. Ja.
Okay. Also, 3-1 Auswärtssieg beim großartigen FSV Mainz 05.
Merkst du selbst, ne?
Und was war denn das schon wieder für ein komisches Spiel von den Bayern, die irgendwie ja, durch auch individuelle Qualität einfach zurzeit ihre Punkte holen, weil man muss ganz klar sagen, Mainz hat hier ein richtig gutes Spiel gemacht. Mainz hat ein richtig gutes Spiel gemacht und hätte wahrscheinlich auch mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Aber am Ende hast du dann halt auch so individuelle Klasse, wie bei Coman's Tor, der das Ding da einfach auch reinzimmert, oder Kane, der wieder seinen Holzschädel da richtig reinhält. Es war sehr frustrierend, glaube ich, für Bo Svensson.
Ja. Ich sag mal so, Mainz halt da, ich glaube, beim ersten Tor war es halt, da hat man eigentlich mehr oder weniger den Ball, beziehungsweise im Zweikampf kann dann Sané komplett durchs ganze Mittelfeld marschieren. So, da fehlt dann halt irgendwie auch die Absicherung. Ich dachte mir aber wirklich so, ey, komm, diesen Zweikampf, den muss er eigentlich gar nicht verlieren. Beim zweiten war es dann, glaube ich, auch irgendwie ein wirklich unnötiger Ballverlust. So, und dann sind die Bayern in dem Moment dann halt trotzdem eiskalt, auch wenn sie sich nicht in der allerbesten Verfassung befinden. Und sie ja auch schon ein paar Personalsorgen haben. Aber wenn du dir jetzt die Startelf anguckst, das ist ja schon eine Mannschaft, die auch den Anspruch haben muss, in Mainz zu gewinnen. Hatte ich übrigens auch nicht auf dem Schirm, dass sie die letzten drei Spiele davor in Mainz alle verloren hatten. Also ich glaube, dieses eine Spiel, da war Tuchel ja gerade frisch da, letzte Saison, das haben wir alle noch im Kopf, da haben sie ja auch noch 3-1 verloren, war übrigens bis heute der letzte Mainzer Sieg. Also da weiß man auch schon, wie lange das her ist, ne? Irgendwie so 26., 27. Spieltag der vergangenen Saison. Die Durststrecke ist da schon wirklich immens. Ja, und die Bayern dann aber noch ins Schwimmen gekommen, konnten sich auch bei Ulreich bedanken, der da ein, zweimal wirklich gut gerettet hat, noch einen Kopfball von Lee an den Pfosten gelenkt hat. Und ja, dann ist es wie so oft, also Bell, das war eigentlich ein sehr schöner Angriff von Mainz, ne, wo dann Bell aufgerückt war, nach vorne gerannt ist und den Ball wirklich so, ne, es war ein perfekter Angriff. Der Ball geht dann aber so einen halben Meter neben das Tor. Ulreich hätte keine Chance gehabt. Und dann der direkte Gegenzug, wo dann Goretzka an den Ball kommt und das 3-1 macht so. Und dann, selbst da hatte Mainz dann noch ein paar Chancen. Ich glaube, ein Pfostentreffer war auch noch dabei. Heißt, bei Bayern ist es so, ja, nicht so 100% souverän, aber am Ende ja,
aber das ist genau das, was wir auch bei Leverkusen gesagt haben, dass halt so auch so eine Top-Mannschaft dann am Ende auszeichnet, wenn du vielleicht mal nicht die bessere Mannschaft bist, dann eben aufgrund der individuellen Klasse irgendwie doch die Punkte reinholst. Goretzka noch später ausgewechselt mit Verdacht, glaube ich, auf Mittelhandbruch.
Hatte. Also der,
oder ist Mittelhandbruch.
Und er fehlt den Bayern, die haben nur gesagt, die nächsten Spiele. Sie haben keine genaue Ausfallzeit gesagt. Ich glaube, er wurde sogar auch schon operiert. Ja, macht das auch nicht einfacher für die Bayern, die ja mit, ich glaube, Gnabry hat auch die Hand gebrochen oder was anderes gebrochen.
Der ist jetzt wieder zurück.
Der kommt jetzt langsam wieder zurück, aber ja, Upamecano fehlt ja.
Ja, haben auf jeden Fall, wenn man sich auch dann mal immer so anguckt, wer da bei den Bayern auf der Bank sitzt, da sieht man dann schon, wie dünn der Kader manchmal ist.
Hatte Thomas Tuchel doch recht, ne?
Ja, und das ist halt aber zum Beispiel, wenn du guckst bei Leverkusen, da saß ein Andrich auf der Bank, da war ein Loschek, da war ein Schick. Also das sieht schon noch mal irgendwie ein bisschen dicker aus als hier, irgendwie, was haben sie, Pavlovic, Kretzig und Peretz.
So, das ja, ist ich mein, halt, dass Buna Sarr eingewechselt wird, das sagt ja auch schon irgendwie. Ich wusste gar nicht mehr, dass der noch bei den Bayern ist, ehrlich gesagt. Ja, ja, aber wen man auf jeden Fall auf Mainzer Seite noch mal gesondert herausstellen muss, ist das Mainzer Eigengewächs Brian Gruder, der wirklich momentan so der Lichtblick ist bei den Mainzern. Also dieser eine Lauf, er hat zwar da nur den Pfosten getroffen, aber wie der da die Bayern-Abwehr hat stehen lassen und dann auch noch den Abschluss findet und einen Pfosten trifft. Also ich muss sagen, der ist gerade 19. Hast du
auch gern bei der Eintracht gesehen?
Der ist gerade 19 geworden und ich bin mir sicher, dass der schon jetzt bei dem einen oder anderen Scout auf dem Zettel steht, wenn der noch zwei, drei solche Spiele, hat er auch schon in den letzten Spielen gut gespielt.
Er hat dieses unfassbar geile Tor einfach gegen Gladbach geschossen, ja, ne? wo er mit einem Strahl rein. Also
und er hat auch so eine unbekümmerte Kümmertheit irgendwie, ja, so eine schöne Respektlosigkeit, weil er sich sagt, okay, ich weiß gar nicht, gegen wen er dann da gespielt hat, ob das Davis war oder Kim oder Kimmich, keine Ahnung, egal, auf jeden Fall war es ein großer Name und er da einfach sein Ding durchgezogen hat. Also das ist auf jeden Fall nochmal auf der Habenseite und ich glaube auch Mainz kann mit einer Niederlage gegen die Bayern leben. Ich finde, das war, also du gehst erstmal 0-2 nach 12, 13 Minuten oder so bist du 0-2 gegen die Bayern hinten. Das ist ja schon irgendwie, wo du dann als Spieler denkst, so toll, jetzt habe ich noch 80 Minuten vor mir. Mhm. Und dann noch mal aber rankommen und mit Chancen auf Unentschieden und vielleicht ein bisschen mehr. Also das war eine gute Leistung von Mainz, auf der man aufbauen
kann. Aber auf den man aufbauen kann, das ist so genau das, so was Nico hasst, wenn man es jetzt über Werder sagt. Ne? Also die Mainzer, die jetzt hier wahrscheinlich gerade zugucken, denken sich auch so, Alter, wir können das Ganze nicht mehr hören. bringt dir halt am Ende des Tages auch nichts, weil du jetzt dadurch, dass Köln gewonnen hat, eben noch tiefer hinten drin stehst. Ich glaube auch, ich meine, das sagt ja Heidel immer, Svensson steht nicht zur Disposition, auch wenn das mit den Ergebnissen nicht stimmt. Das wurde in Köln über Peter Stöger damals auch gesagt. Dann hatte man nach 15 Spielen 2 Punkte und dann ging's einfach auch nicht mehr.
Ja, aber der Punkt ist doch klar.
Natürlich.
Aber dass du nach 8 Spielen mit 2 Punkten, also rein rechnerisch nochmal, du meinst es rein rechnerisch nur 6 Punkte vom Tabellenführer der unteren Tabellenhälfte entfernt. Das zeigt halt einfach, dass das direkte Gegner-Korsett halt relativ klar definiert ist und sich auch nicht besonders stark bewegt. Deswegen kann ich verstehen, dass man diesen Schritt nicht, also versucht vielleicht ein kleines bisschen zu vermeiden, wenn man inhaltlich an ihn glaubt. Das ist ja auch das Gleiche, was wir
bei Remo und
Ole Werner gesagt. Aber dass Augsburg das ja halt gezeigt hat, dass dann trotzdem dieser Schritt hilfreich sein kann, ist natürlich etwas, was Mainz auch in den nächsten 3 Wochen spätestens mit Länderspielpause Thema sein wird.
Ich würde sagen, sogar schon nächste Woche, wenn Mainz in Bochum spielt.
17 gegen 18.
17 gegen 18.
Geiles Spiel. Und das ist natürlich schon eine Sache, da bin ich dann auch mal gespannt, ob Bo Svensson immer noch nicht zur Debatte steht, weil wenn man das jetzt irgendwie deutlich verlieren sollte oder so, dann wird es auf jeden Fall auch in Mainz eine Trainerdiskussion geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube, dann ist er weg, wenn sie deutlich verlieren, ne?
Ich würde dagegen halten. Wir können ja um einen Drucker.
Ja, schauen wir mal. Du hast dann noch den DFB-Pokal und du hast dann noch die Partie zu Hause gegen Leipzig, dann Länderspielpause. Also das war ja auch bei Augsburg so, dass sie
in der erst noch in Darmstadt
und dann oder sogar noch eins. Also ich denke, bis zum Darmstadt-Spiel könnte ich mir schon vorstellen, dass Bo Svensson da auf jeden Fall noch im Sattel sitzt. Aber es hängt jetzt auch einfach davon ab, wie man sich gegen Bochum, wie man sich gegen Hertha, das sind 2 Vereine, wo Mainz als Favorit in die Partien geht, meiner Meinung nach. Gut, Leipzig zu Hause muss man jetzt nicht unbedingt schlagen, aber dann in Darmstadt wieder. Also du musst eigentlich aus den nächsten 4 Spielen 3 Siege holen aus Mainzer Sicht. Und dann schauen wir mal, wie es um Bo Svensson steht.
Bayern jetzt in Istanbul, Champions League. Guckt ihr an, interessiert euch? Ja, nein?
Ja, guck ich.
Ja, klar.
Champions League der Bayern gucke ich mir an. Du übst schon mal?
Klar.
Ja, ansonsten Bayern jetzt auch dann als nächstes in der Bundesliga gegen Darmstadt. Und das soll dann auch mal unsere nächste Partie sein. Wir müssen jetzt nicht so ewig lang über diese Partie sprechen. Lass uns lieber über, oder wollt ihr noch was sagen?
Nee, ich wollte schon Darmstadt-Leipzig.
Ich will die Überleitung nehmen, weil ich finde bei beiden Partien eigentlich relativ beeindruckend, dass so Spitzenmannschaften, also Mainz holt sich Selbstvertrauen aus einem, es war gar nicht so schlecht. Darmstadt holt sich Selbstvertrauen aus einem, war gar nicht so schlecht. Und trotzdem ist es ein bisschen wie der große Junge, der am Schulhof den kleinen Jungen quasi 2 Watschen gibt oder eine erstmal und ihn dann lange am Arm hängen lässt und der die ganze Zeit rumhampelt.
Ja, ich fand, da waren wirklich einige Parallelen zu dem Bayern-Spiel auch. Also nicht nur das Ergebnis, sondern eben auch, dass sie 0-2 hinten lagen. Und Darmstadt aber wirklich einige Chancen rausgespielt und waren auch gut dabei, ne? Wir hatten das Spiel teilweise auch eben unter Kontrolle. Klar, ich meine, war das schnellste Gegentor der Saison. Ich glaube, nach 44 Sekunden trifft er Openda. Dazu kommt dann halt, da sind wir wieder beim Thema individuelle Fehler. Marcel Schuhn macht eine gute Saison eigentlich für Darmstadt.
Er macht einen Torwartfehler, aber er hat danach noch gut gehalten.
Genau, so, aber trotzdem ist es dann so, da steht's halt eben 0-2 und dann musst du erstmal aus dieser Situation rauskommen.
Aber wir befinden uns ja auch in einer Saisonphase, wo genau Mannschaften wie München und Leipzig genau das machen müssen. Schnell Tore schießen, dann den Gegner zappeln lassen und dem gerne den Raum geben, damit er gut aussieht, aber das Ergebnis halten. Und das hat auch Leipzig so gemacht.
Ja, und eben diese einfache Ballverluste oder eben auch dann so individuelle Fehler, wie gesagt, Torhüterposition ist ein wichtiges Thema und ich glaube auch, die sind in Darmstadt auch happy mit Schuhen. Nur in dem Moment, dann ist es so, okay, da dann nochmal zurückzukommen. Die lassen dann ja auch Körner, ne? Die müssen dann auch mit ihrem, die sind ja spielerisch dann irgendwo limitiert. Also bei Darmstadt spielt Pfeiffer im Sturm, der hat in Stuttgart, wie gesagt, keinen Stich gemacht, wurde ein paar Minuten eingewechselt, das war's. Und ja, wir sind uns ja alle einig, Darmstadt muss seine Punkte dann irgendwie in anderen Spielen holen. Haben wir ja auch zum Beispiel gegen Gladbach ja auch dann so ein 3-0 nochmal verspielt. Sowas darf denen halt nicht passieren. Die müssen es dann wie gegen Werder, tut mir leid, aber die müssen das dann halt dann auch so runterspielen. Können wir vielleicht gleich bei Heidenheim nochmal reden, was denen passiert ist. Ey, aber du musst als Aufsteiger dann aus den anderen Spielen die nötigen Punkte ziehen. Das war ein Bonusspiel für Darmstadt. Es hat knapp nicht gereicht, auch wenn sie phasenweise ganz gut mithalten konnten. Und ich glaube, dadurch, dass sie halt auch in Augsburg gewonnen hatten und gegen Werder, sind sie jetzt tabellarisch zumindest noch in der Situation, wo sie damit leben konnten, dass sie
es
verloren
haben. Ja, es war auf jeden Fall ein hartes Spiel, das kann man sagen. Auch Thorsten Lieberknecht und Marco Rose sind einige Male aneinander geraten an der Seitenlinie, waren da auch nicht so immer ganz einig, was die Bewertung von Zweikämpfen angeht. Insgesamt, glaube ich, 9 gelbe Karten. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, was Darmstadt auch clever gemacht hat, so diesen Spielfluss von Leipzig so gar nicht erst aufkommen lassen, auch durch sehr harte Zweikämpfe immer wieder auch Leipzig zu ärgern. Aber auch hier das Gleiche, was wir eben auch über Mainz gesagt haben gegen die Bayern. Das war eigentlich eine Partie, die auch unentschieden hätte ausgehen können. Und die individuelle Klasse dann hat letztendlich dann den Unterschied gegeben. Timo Werner hat am Ende hätte noch mal erhöhen können. Das wäre aber dann auch wirklich zu vieles Guten gewesen. Aber hat er wieder eine 100%ige liegen lassen. Das kann man trotzdem mal erwähnen.
Gibt es ja schon sogar Gerüchte, dass er vielleicht ausgeliehen werden soll, ne? Weil er jetzt auch nicht irgendwie Stürmer Nummer 1 ist.
Ja, aber wohin?
Chelsea?
Zweite Liga, Aufbau spielen?
Keine Ahnung. Das Problem ist ja auch, dass der auch komplett verdorben ist, was sein Gehalt angeht. Also das ist ja auch so. Der hat ja schon, ich meine, es macht zwar Spaß, über Timo Werner zu lästern, aber der Typ, wenn man sich mal seine Statistiken anguckt, im international, in der Nationalmannschaft und so weiter, auch in der Bundesliga, der Typ hat eine überragende Torquote eigentlich.
Und er hat
der lässt zwar hier und da auch viel liegen, aber der hat, ich hab's jetzt nicht auswendig, aber der hat, glaube ich, alle 90 oder alle 100 Minuten schießt er ein Tor. Das ist schon, ich sag mal so, die Diskrepanz zwischen den Memes und der Verarschung von ihm und dem, was er tatsächlich geleitet hat, geht ein bisschen auseinander.
Es gibt schon einen Grund, warum Leute so viel Geld für ihn ausgeben.
Und er hat ja, glaube ich, wie André Silva auch in Leipzig mal irgendwie 28 Tore geschossen, hatte nur das Pech, dass, glaube ich, mit Lewandowski eben noch einer dabei war, der halt noch ein paar mehr geschossen hat. Und deswegen ist er nicht Torschützenkönig geworden, wobei das müsste ich noch mal prüfen. Aber so 27, 28 Tore hat er auf jeden Fall mal gemacht. Und das spricht dann eben auch für eine gewisse Qualität.
Ja. Der hat 80 Millionen Marktwert.
Ich glaube, das ist natürlich auch jemand, der, glaube ich, sehr viel
übrigens auch Ex-Stuttgarter, darf ich
das sagen? Über das Selbstvertrauen auch kommt. Und das ist wahrscheinlich momentan auch nicht allzu ausgeprägt. Aber ich meine, in 255 Bundesligaspielen hat er 100 Tore geschossen und 46 vorbereitet. Also 150 Scorerpunkte in 255 Spielen.
Dann ist jetzt auch keine Statistik.
Auch den Siegtreffer erzielt vor ein paar Wochen. Ja. Also es ist zumindest für mich, und auch für Deutschland 57 Spiele, 24 Tore, ist für mich jetzt keine Statistik, wo man sagen würde, den machen wir fertig. Also da bleiben wir bei Selke. Okay. ja, Darmstadt verliert und es kommt dann, wie gesagt, nächstes Wochenende zum Duell bei den Bayern und dann die Woche drauf gegen den VfL Bochum zu Hause, das wird natürlich eine sehr, sehr wichtige Partie dann auch für den SV Darmstadt. Und danach gegen Mainz, also genau die wir gerade besprochen haben. Also Bayern, denke ich mal, werden sie froh sein, wenn sie da irgendwas mitnehmen können. Aber gegen Bochum und gegen Mainz, beides auch Heimspiele hintereinander, sind sehr entscheidende Partien dann für Darmstadt 98, für die Lilien. So, wen haben wir noch nicht?
Heidenheim, oder?
Oder was? Heidenheim gegen Augsburg, das Sonntagsspiel.
Abschlussspiel.
Das Abschlussspiel, 7 Tore. Ja. Und eine sehr kuriose Partie, weil auch Halbzeiten unterschiedlich wahrscheinlich nicht sein könnten. Heidenheim geht mit 2-0 in Führung und geht aber dann trotzdem in die Pause mit einem 3-2 Rückstand. Also 5 Tore schon in der ersten Halbzeit. Und dann macht Augsburg noch den Deckel drauf.
Trainerdebüt,
Torup, neuer Trainer vom FC Augsburg.
Torup.
Wie spricht man es aus?
Ich glaube, Jes Torup.
Torup, denen.
War beim VfB übrigens im Gespräch, als es.
Jesus Christ, kannst du mal einen Satz ohne VfB sagen, ganz ehrlich.
Ja, gut, dann musst du Sven Mislintat fragen.
Der war doch auch mal beim VfB.
Was?
So. Was wissen wir denn über den?
Nix. Nur, ich formuliere mit dem gefährlichen Halbwissen, mit dem ich oft rumhantiere, dass ich in Dänemark so ein paar Mannschaften immer gesehen habe und gewundert habe, wie stark gut die Fußball spielen. Und sein Name hängt mit der einen Meisterschaft zusammen. Ja. Dann hat er in Kopenhagen in der Hauptstadt mit einem großen Superverein auch nochmal die Meisterschaft gewonnen. War es Belgien, glaube ich, nicht ganz. Da hat er auch eine gute Quote, aber es hat, glaube ich, keinen Titel geholt mit Genk, glaube ich, oder so. Also, die rein statistischen Zahlen sagen, okay, das ist schon ein verdammt guter Trainer. So, mal gucken, ob er es in der Bundesliga kann.
Also, ja, er will, glaube ich, eben vor allem offensiv bisschen mehr Input liefern. Das ist ja das, was ja bei Augsburg schon seit Jahren eigentlich so ein bisschen brach liegt, würde ich sagen. Also egal, ob es jetzt damals noch Markus Weinzierl war oder jetzt Enrico Maaßen, ne? Du hast auch nicht mehr so richtig gewusst, was will diese Mannschaft eigentlich nicht spielen. Und gut, unabhängig davon, dass jetzt Augsburg unterm Radar läuft, bei vielen von uns, glaube ich, war das halt schon am Ende ein sehr beeindruckender Sieg. Die haben noch nie in ihrer Bundesliga-Geschichte, die jetzt nicht so alt ist, aber die haben noch nie auswärts 5 Tore geschossen. Und ich glaube aber, dass man am Ende schon auch sagen muss, dass sich da Heidenheim einfach massiv ärgern muss. Weil ich habe das Spiel geguckt und dann führst du da durch einen Doppelschlag von Kleindienst und Beste 2-0. So, natürlich ist es ein Gegner mit einem neuen Trainer, aber du führst zu Hause 2-0 und da hast du auch schon bei Augsburg gesehen, okay, das war einmal ein Standard, ne? Heidenheim zeigt sich durch eine besondere Standardstärke auch aus. Da hast du auch gemerkt, bei Augsburg stimmt da vieles nicht, aber Heidenheim hat eben selbst dann bei einer Ecke einfach den Philipp Tietz beim 1-2 so freigelassen und dadurch einfach Augsburg relativ easy zurück ins Spiel kommen lassen. Fredrik Jensen hat auf dem Flügel gespielt, 3 Vorlagen gegeben. So, also da hat Jesturup nach dem Spiel auch gesagt, er ist eigentlich eher 8er-10er, aber wurde eben auf Außen eingesetzt. Das hat super funktioniert. Und vielleicht war das Entscheidende auch wirklich, dass Jesturup eben auch nach dem Spiel gesagt, obwohl sie 3-2 geführt haben, haben sie eben nicht gesagt, okay, wir müssen jetzt dieses Ergebnis absichern, sondern wir müssen jetzt weiter versuchen, nach vorne zu spielen. Dazu kommt, ich glaube, Augsburg hat in der ersten Halbzeit 4-mal aufs Tor geschossen. 3 Tore gemacht.
Das ist ja brutal.
Das ist, also, ne, so, da können sich wirklich andere Teams eine Scheibe von abschneiden. Und dann war es auch so, dass Heidenheim in der zweiten Halbzeit am Anfang ganz gute Chancen haben, aber Augsburg ist auch immer wieder vors Tor gekommen. Und ja, das war dann am Ende auch ein verdienter Sieg, weil irgendwann Heidenheim so ein bisschen die Puste ausging. Und da muss man bei Heidenheim wirklich auch mal den mentalen Aspekt ansprechen. Also es gab ein Spiel jetzt gegen Augsburg, wo sie eine 2-0-Führung abgeschenkt haben und verloren haben. Sie haben am zweiten Spieltag 2-0 gegen Hoffenheim geführt, noch bis zur 60. Minute, dann 3-2 verloren. Mhm. Und gegen Werder haben sie auch ein 2-0 aus der Hand gegeben, haben es dann aber zumindest halten können und noch 4-2 gewonnen. Trotzdem ist das ja sowas, dass da wirkte Frank Schmidt auch so ein bisschen ratlos nach dem Spiel, meinte so, es kann nicht sein, dass ein Gegner so gut in unsere Köpfe reinkommt und dass wir dann einfach vergessen zu verteidigen. Und es ist immer noch Augsburg, also war jetzt auch keine Übermannschaft, gegen die sie gespielt haben. Und da gab es auch nur so ein bisschen Meinungsverschiedenheit zwischen Tim Kleindienst und Patrick Meinke auch nach dem Spiel. So Kleindienst meinte so, ey, wir machen vorne 2 Tore, das muss ja eigentlich zu mehr reichen. Und dann sagte Meinke auch so, ja gut, aber das ist jetzt nicht nur ein Problem der Defensive, sondern muss halt auch nach hinten arbeiten, so was man halt kennt. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass da bei Heidenheim groß Grabenkämpfe entstehen, aber das sind halt dann so Spiele, wenn Heidenheim da peu à peu vielleicht wieder hinten reinrutscht, dann denkst du dir auch, so hätte da sein müssen, dass wir in 2-0 noch gegen Augsburg aus der Hand kriegen.
Ja, das wird eines dieser Partien sein, wo man dann vielleicht irgendwann zurückblickt und sagt, so, das war, da haben wir es liegen lassen. Allerdings muss ich Heidenheim trotzdem Kompliment machen, weil ich finde, die haben gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut sich präsentiert und in der Tabelle, wir können ja jetzt mal draufschauen, haben wir alle Spiele durch eigentlich? Ja, ich glaube, ne? Wenn wir auf die Tabelle gucken, dann sehen wir, dass Heidenheim da natürlich ist das alles noch sehr eng beieinander. 3 Punkte irgendwie vom Abstiegsplatz weg, da kann man sich nicht in Sicherheit wiegen. Aber punktetechnisch ist das okay für einen Aufsteiger der Größenordnung Heidenheim, was da gerade passiert. Und ich, ja, es würde da jetzt nicht zu lange dem nachholen. Vielleicht auch ein bisschen unglücklich, dass dieser Trainerwechsel direkt zu dieser Partie kam.
Ja, stimmt. Aber wie gesagt, selbst mit Trainerwechsel, also du führst 2-0 und dann ist es egal, ich weiß jetzt auch nicht, klar, wir reden jetzt über einen Trainereffekt so, aber ich habe einen Screenshot auf Twitter gesehen, da hat ein Augsburg-Fan das 2-0 gepostet und so quasi ironisch gesagt, Trainereffekt.
Ne? Das habe ich auch gelesen.
Ja. Aged well, sagt man da so schön. Zu Heidenheim muss ich ehrlich sagen, ich habe eine Heidenheim-WhatsApp-Gruppe mit dem Kumpel, liebe Grüße, Tobi, bester Mann. Ich wünsche mir für Frank Schmidt einfach, dass sie das schaffen, dass sie da in der Bundesliga bleiben, zumindest für eine Saison, dass das dann irgendwie auch belohnt wird, dieser Heidenheimer Weg. Wie gesagt, die verfolgen ja auch einen klaren Plan und spielen auch, finde ich, gar nicht so unattraktiv
Fußball. Du hast es selbst gesagt.
Heidenspaß. Ja, so, aber ja. Es elektrisiert wahrscheinlich nicht so viele, aber da muss man auch mal eine Lanze brechen. So, wir haben jetzt keine Zeit, über Hertha oder Schalke zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, aber die sind.
Nee, haben wir auch leider keine Zeit.
Haben wir keine Zeit,
okay. Wirklich, also ganz, wir müssen wirklich pünktlich Schluss machen heute.
Hast du noch was vor?
Ja, vor allen Dingen nicht über Hertha und Schalke zu sprechen, habe ich heute vor.
Ja gut, aber man sagt doch immer so, Heidenheim, Bundesliga, du sagst doch immer hier oft, du willst lieber über so Teams wie Schalke und Hertha sprechen. Könntest du jetzt in dem Moment auch sagen?
Wir müssen sich halt verdienen in der Bundesliga.
Die haben gestern aber beide...
Okay, ich guck mal ganz kurz auf die zwei. Ich weiß, aber ich krieg nichts mit von der zweiten Liga. Was ist
Schalke? Schalke ist 16.
Die beste zweite Liga
Schalke ist 16. mit 5 Punkten Rückstand
meine auf Welt 15. Berührt. Oh, Hamburg hat gewonnen. St. Pauli nur unentschieden.
Was willst du wissen? Verloren. Ich hab's verfolgt.
Ich guck gerade, Hertha verloren. Eieiei. Schalke auf dem Abstiegsplatz.
Das der Eier. 5 Punkte Rückstand auf Platz 15.
Das ist wirklich hart.
Beim Trainerdebüt in Karlsruhe.
Was ist denn da?
Mit dem Trainer, der in der Halbzeit, also der zum Spiel sieben Spieler auswechselt, System ändert, um in der Halbzeit 3 Spieler sofort wieder rauszuschmeißen und das System wieder zu wechseln.
Ja,
also, Offenbarungseid seinen Vater, würde ich sagen.
Also, was da gerade die Ultras haben auch den Support eingestellt, Fahnen eingerollt, ein paar sind, glaube ich, auch vorzeitig gegangen.
Da brennt richtig
Das ist wirklich akut aktuell und man guckt ja immer dann so ein bisschen auf die vermeintlich Groß in der zweiten Liga und findet das vielleicht auch ein bisschen lustig.
Das ist der Meisterschaftsfavorit.
Ah, gut. Ja, ganz kurze obligatorische Frage. HSV, steigt er auf?
In dieser Saison?
Nein. Du sagst nein?
Ja, klar. Jedes Jahr.
Du sagst ja, ich sag auch ja. Das werden wir dann in ein paar Wochen sehen. Das war's mit Bundesliga für heute. Ich hoffe, wir haben es einigermaßen zu eurer Zufriedenheit gemacht.
Wie war ich als Nils?
Du warst...
Nee, du bist Tobi gewesen.
Aber ich hab doch
gesagt, Champions! Aber du bist trotzdem Tobi. Das macht Tobi auch.
Ja, taktisch versagt. Ja,
taktisch versagt, aber trotzdem konntest du inhaltlich viel dazu sagen.
Wie fandest du mich als Eddie?
Ich fand dich stark als Eddie. Du hast mich richtig aufgeregt.
Ja?
Ich fühle mit Nils.
Ja.
Gut. Und ich freue mich aber, dass wir dann hoffentlich nächstes Mal wieder die Plätze wechseln. Dann wird auf jeden Fall Tobi Escher dabei sein. Ich weiß nicht, ob Nils dann schon zurück ist aus dem Urlaub. Das wissen wir alle noch nicht.
Nächste Woche, ne?
Nächste Woche Montag, ja?
Bin ich nicht da.
Ah, dann wissen wir, wie es ausgeht.
Kommt Ralf Gunisch wahrscheinlich.
Ja, ist schwierig.
Ihr könnt mich
Klassiko ist noch. Klassiko am Wochenende. Champions League unter der Woche.
Ah ja, aber die Giants haben ein Spiel gewonnen.
Ach, die Giants, ja.
Die Eintracht spielt Euroleague.
Ei.
Toll.
Conference League.
Gott, meine ich ja. Ist ja Euro-Conference
League. Hat irgendeiner von euch NHL-Saison Season-Opener angeschaut?
Ja, war krass. Die Pinguins. Die Pinguins auf dem Eis. Ich lieb das immer.
Okay. So, wollen wir noch über Volleyball reden? Vielleicht gibt's da auch noch.
Fitz von Turn und Taxis feiert sein Comeback in der
DEL. Jesus Christ. Noah, was muss man eigentlich machen, damit du mal nicht zu irgendeinem Thema was sagst?
Ja, du auch? Es war nicht der VfB mit drin, Alter. Im Satz.
So, ich mache jetzt hier Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bundesliga Fast Live. Tschüss.